Jo, hallo zusammen zu unserem 151 Podcast. Und das Schöne ist, wir Norddeutschen halten zusammen. Man sieht immer die ganzen Kommentare, bei uns in Süddeutschland ist ja nichts los und da gibt es nichts und wir kriegen keine Ware. Ja, wir Norddeutschen machen Alarm. Das kann ich nur sagen, weil der Henners nicht da ist. Aber wir Norddeutschen sind richtig weit vorne und da habe ich gesagt, weißt du was, hole ich den nächsten Norddeutschen. Moin, Marc, ne?
Moin, grüß dich. Hi.
Moin. Marc, ne, ist von den Cardcatchern und mir wurde gesagt, kannst du bitte am Anfang immer noch einmal die Termine sagen, Andreas, die anstehen und kannst du bitte nochmal sagen, was machen? Und da, wie könnte es besser sein? Das lasse ich einfach den Marc machen. Marc, Termine, Cardcatcher, wo finde ich euch in Lüneburg? Bei der Heide Card Show, helft mir mal.
Ja, also zur Heide Card Show kommen wir gleich, aber für die Hörer, die jetzt hier aus der Nähe von Lüneburg kommen, am 13.12. haben wir unsere nächste Trade Night. Das ist aber keine Trade Night wie gewohnt, sondern das ist eine Weihnachts-Trade Night, wo wir schon mittags um 12 beginnen. Wir haben an dem Tag ausnahmsweise mal kein Turnier und wir machen dann den ganzen Tag über, sind alle eingeladen, vorbeizukommen in unserem Store, ein bisschen zu sammeln, zu traden, vielleicht was aufzumachen. Wir werden ein bisschen Kinderpunsch oder sowas da haben und ein bisschen Weihnachtsgebäck. Und da wollen wir eine schöne Zeit vor Weihnachten mit den Leuten haben. Das schon mal vorweg.
Gut, damit kannst du schon mal sagen, hier absolut ein Megastar am Start. Ich sag jetzt gerade mit dem Profi meiner Tochter, ich sag zu, wir sind 13.12., da kommen wir vorbei.
Ja, würde ich mich sehr freuen. Das wäre sehr cool.
Ja, Lüneburg.
In Barendorf, genau.
Barendorf, da war ich noch nie, das muss man dazu sagen. Habe ich das auch mal gemacht.
Das kannst du gerne machen. Also ist von Lüneburg ja nicht weit entfernt. Ja, und am 10.01. ist ja die Heide Card Show in Lüneburg an der Universität. Und da sind wir natürlich auch vertreten. Und das wird eine coole Sache, weil gerade so im norddeutschen Raum ja nicht so viel vertreten ist. Freuen wir uns schon sehr drauf, dass wieder eine neue Messe im norddeutschen Raum dazu gekommen ist.
Ja, geil, ne? Vor allem bei euch ist ja so richtig Heimspiel, 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 ne? Also ja. Du kannst, glaube ich, da ja fast zu Fuß dann rübergehen, oder? Also mit dem Fahrrad geht.
Ja, mit dem Fahrrad geht, aber da muss ich schon früh aufstehen. Also wir müssen natürlich auch mit dem Auto fahren. Aber es ist natürlich für uns, ist das ja, es ist absolutes Heimspiel. Ne? Hamburg ist schon sehr nah, aber Lüneburg ist natürlich, ja, das ist schon fast aus der Haustür raus und wieder rein, dann sind wir da.
Also, wichtig, Leute, ne, das ist die Heide Card Show. Dann gibt es noch die Trade Night. Dann ist wichtig, am 26. Dezember machen der Henners und ich einen sehr langen Livestream den gesamten Tag. Da kommen Marc, bist du auch herzlich eingeladen. Wenn du da gerade Zeit findest, log dich mal ein. Dann werden wir hier verschiedene Gäste über den gesamten Tag haben und werden uns dann mit denen unterhalten, machen Quatsch, öffnen ein bisschen was etc. Aber halt alles digital. Wer also am 26. beste Unterhaltung will, der geht da rein. Dann ist am 26. folgendes. Die Leute und die Händler, die gespendet haben für das Altona Kinderkrankenhaus, werden dort hier überall mit Logo den ganzen Tag eingeblendet, als kleines Dankeschön, dass sie es getan haben. Und da frage ich Marc, pass auf, kriege ich dich jetzt verpflichtet? Ja. Habt ihr was? Tut ihr was? Macht ihr was?
Ja, also ich habe davon schon gehört, von den anderen Podcasts, und habe mir direkt gesagt, da machen wir auch mit, wir werden da auch was mit reinspenden, weil das eine coole Sache ist, gerade für die Kids. Und da wollen wir auf jeden Fall dabei sein, ja.
Definitiv. Nice, das heißt, das müsst ihr auch noch im Kalender haben. Und jetzt bei der Heide Card Show, der Henners hat mir seine Buchung geschickt von der Bahn. Die hält nämlich in Lüneburg, das darf ich nicht vergessen, der ICBE-Bahnhof. Das wäre für mich, wenn ich von außerhalb käme, ein absoluter Gamechanger, dass ich nicht erst nach Hamburg reinfahren muss und dann wieder eine Stunde rausfahren muss. Nee, du kannst direkt von überall fast nach Lüneburg kommt. Das funktioniert ganz gut. Und der Henners macht es aus Nürnberg. Wir beide sind auch da, machen ein bisschen Podcast etc. Das wird witzig. Ich bin noch richtig hier so in diesem Freitagsflow, weißt du? Ich nehme freitagsweise nicht auf. Das läuft alles noch nicht. Ja, Mensch. Aber Marc, jetzt haben wir das geschafft. Pflichtprogramm ist durch. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und wer ist eigentlich Marc? Wer ist die Cardcatcher? Was soll das eigentlich alles hier?
Ja, was mache ich? Also, wenn du wahrscheinlich meine Angestellten fragst, dann sitze ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur zu Hause und zähle Geldbündel. Das ist wahrscheinlich so die optimale Vorstellung. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber ja, es ist, ja, Cardcatcher ist aus einer kleinen Schnapsidee momentan zu einem Fullzeit-Projekt geworden, was einfach echt extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ich bin der Chef von Cardcatcher, kann man sagen, bin der Gründer und ja, bin sozusagen auch Dreh- und Angelpunkt für alles, ne?
Ja, geil. Deswegen hast du ja auch wenig Zeit. Das ist völlig normal. Das heißt, du bist der Chef von dem Laden und du hast das, aus welchem Grund hast du denn gesagt, ey, ich mache einen Pokémon-Laden auf? Und nicht erst gestern, sondern euch gibt es ja schon länger. Also seitdem ich im Hobby bin, gibt's euch.
Ja, also das Ganze rührt eigentlich daher, ich wollte schon immer irgendwas in meinem Leben machen. Ich hatte schon immer Bock, irgendwas zu machen, aber irgendwie hat es sich nie ergeben. Und irgendwann habe ich einen guten Kumpel kennengelernt und der hat so das ähnliche Mindset gehabt und der hat aber immer so andere Gedanken gehabt. Wollte immer in Richtung Immobilien gehen und das war so nie so meins. Und wir haben uns gegenseitig irgendwie angestachelt, wir haben uns sehr gut verstanden, aber wir haben uns waren zu gleich, um irgendwas zusammen zu machen. Das hätte einfach nicht funktioniert. Ja, und irgendwann durch dieses gegenseitige Anstacheln und das Vorantreiben, weil man dann auch darüber spricht, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich hätte schon Lust, irgendwas mit Trading Cards zu machen, also respektive Pokémon und sonst irgendwas. Ja, und dann habe ich irgendwann Cardcatcher gegründet, damals als Einzelunternehmen noch und habe dann eine Website gemacht, eine Homepage, das weiß ich noch wie heute. Der Shop ging online und dann kann man ja gucken auf dem Shop, siehst du ja, wie viele Leute auf deiner Website sind, ne? Und dann sitze ich vorm Rechner, stundenlang, aktualisiert, ach, oh, es ist einer da. Und dann wartest du, ach, keine Bestellung, schade. Und das ist so der Moment. Und irgendwann, ja, ging es dann weiter bergauf. Und man hat sich dann irgendwann in dem Markt, sag ich mal, etabliert. Und die Arbeit wurde natürlich mehr, ne? Es kam mehr Bestellungen rein, man baut sich ja dann auch auf und man kriegt mehr Ware, man baut sein Sortiment aus und es wird natürlich immer mehr und mehr und mehr. Und irgendwann war es dann so, ich sag mal, am Anfang war es ja noch so, dass ich abends alleine alles gepackt habe, ne? Dann habe ich manchmal auch bis 9 oder bis 10 Uhr abends Pakete gepackt und dann war das gut, aber irgendwann war das einfach nicht mehr, wurde es dem Ganzen gar nicht mehr her. Und dann kam sozusagen mein erster Angestellter ins Spiel. Dann kam der Basti ins Spiel, der ja auch immer bei uns streamt und auch die Videos macht. Und Basti ist eigentlich so ein Universalprojekt, sag ich mal, der eigentlich alles machen kann. Und ja, dann hieß es ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir einen Angestellten, aber wir haben keine Räumlichkeiten, weil vorher habe ich ja alles, sag ich mal, von zu Hause aus gemacht. Und ich sag mal, wenn du einen Angestellten hast, den willst du jetzt nicht 24 Stunden bei dir zu Hause haben. Das, wenn man will, ja auch irgendwo seinen privaten Space haben. Ja, und dann kam Barendorf ins Spiel. Durch den Zufall haben wir gesehen, dass der Laden hier frei wird. Dann bin ich rübergegangen, habe gefragt, wie das aussieht. Und die Dame damals hat dann gesagt, ja, wird frei. Und wir haben uns auch gut verstanden. Miete passt da auch. Und da habe ich gesagt, gut, wir mieten jetzt diese Räumlichkeiten. Und eigentlich war der Gedanke gewesen, nur als ja Lager und Packen. Ne? Also der Laden stand noch gar nicht so überhaupt im Raum, dass wir gesagt haben, okay, wir machen Laden auf. Sondern wir haben einfach Räumlichkeiten als Büro, Streaming und zum Packen halt.
Ja, krass.
Ja, und als wir dann so angefangen haben, dann haben wir uns überlegt, okay, das ist der Space, den wir so brauchen. Und dann war vorne eigentlich noch relativ viel Platz. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich müssen wir noch einen Laden aufmachen. Eigentlich nur so nebenbei. Wenn ein Kunde kommt, dann kommt ein Kunde. Wenn keiner kommt, ist auch egal. So nach dem Motto, weil Basti sowieso als Einzelmensch hier dann sowieso tagsüber genug zu tun hatte, war das total egal. Und dann haben wir das auch gemacht. Und dann haben wir auch mit Turnieren angefangen. Weil ich das halt auch aus meiner Kindheit her kenne. Früher in Lüneburg gab es auch einen Laden, der hat immer Tische stehen gehabt, wo man hingehen konnte zum Sammeln, zum Tauschen und zum Spielen. Und das fand ich damals schon ganz cool und das wollte ich hier auf jeden Fall auch mit reinhaben. Ja, und jetzt mittlerweile muss ich sagen, ist das so gut angenommen, dass wir eigentlich schon eine relativ gute Größe geworden sind im Raum Lüneburg. Und das Geschäft sich so entwickelt hat, so krass entwickelt hat, dass ich, sage ich mal, auf jeden Fall mit 50% des Unternehmens ausmacht. Also es ist schon anfangs zu so einem Beiwerk ist es jetzt zu so einer festen Größe gewachsen. Ne? Das ist schon echt erstaunlich. Hätte ich nie gedacht, hätte ich nie erwartet. Aber ist cool. Und vor allen Dingen ist das auch viel cooler als Online-Business. Online-Business, da lernst du zwar auch die Leute manchmal kennen, aber es ist ja sehr ja, anonym, sage ich mal. Ich meine, wir haben die Adresse, alles gut, aber es ist ja relativ, du kennst die Leute nicht. Die bestellen was, die bestellen zweimal, irgendwann bestellen sie nicht mehr und sie sind dann weg. Und hier im Laden, da triffst du ja die Leute, du kommst mit denen in Kontakt, du schnackst mit denen. Wie viele verschiedene Charaktere es ja gibt auf der Welt, das ist ja einfach unglaublich, nicht nur in unserem Genre, sondern einfach generell. Und ich sag mal gerade das TCG-Genre, also ich glaube, das ist schon sehr, also mit einer der vielfältigsten überhaupt, ne? Da hast du ja, sage ich mal, vom Banker bis hin zu jemandem, der relativ bodenständig lebt, sag ich mal, hast du alles dabei, ne? Und auch, also das finde ich halt so geil, dass du da einfach mit jeglichen Leuten in Kontakt gerätst.
Und das ist aber spannend. Da finde ich, hast du einen ganz spannenden Punkt. Das heißt, erstens, du erlebst es ja nur dadurch, dass sie bei euch im Laden quasi sind, dass du ihr überhaupt weißt, wer der Käufer ist. Das heißt aber, ich höre da ja ein bisschen mehr Romantik raus im Sinne von, ja, ich habe den Laden auch, weil ich die Leute kennenlernen möchte. Das ist jetzt, wir wissen ja alle Leute, ich bin ja jetzt Unternehmensberater. Ich würde ja jetzt um die Ecke kommen und sagen, Alter, du musst da alles digital machen und mach mehr digital. Ist doch egal, ob die kennst oder nicht. Dann beballerst du die halt mehr mit Werbung. Man merkt aber, du bist jemand, der mit Herz dabei ist und du machst das jetzt nicht, um den maximalen Profit zu kriegen, im Sinne von, was ist das Effektivste, sondern auch das höre ich ein bisschen raus, was Spaß macht. Also ihr macht die Veranstaltung mit der Trade Night auch, weil ihr gerne mit den Leuten zusammen seid und nicht, weil ihr jetzt müsst mehr verkaufen, richtig?
Ja, Also ich muss sagen, wir waren ja jetzt letztes Jahr, waren wir in Hamburg das allererste Mal auf der Messe. Das war für uns auch das erste Mal, dass wir hin sind, weil vorher hatten wir gar nicht die Möglichkeiten, das umzusetzen, weil jetzt mittlerweile das Team ja zum Glück noch ein bisschen angewachsen ist und man jetzt ein paar Sachen auch outsourcen kann. Und da sind wir jetzt erstmal nach Hamburg gegangen und ich war natürlich auch sehr aufgeregt. Also der Samstag, der war für mich totaler Stress. Janina, auch eine Angestellte von dir, die sagte dann, oh Marc, das macht voll Spaß. Und ich sage, Alter, heute macht hier gar nichts Spaß. Ich bin total unter Stress. Und Sonntag konnte ich das erst so richtig genießen, weil ich dann so meine Routine drin hatte. Aber ich muss sagen, die Messe, diese zwei Tage, Samstag, Sonntag, Hamburg, war so geil. Wir haben uns nicht gefühlt wie die Neuen, so nach dem Motto, die das erste Mal auf der Messe sind, sondern als wenn wir schon immer da gewesen wären. Und auch mit den Leuten dann zu schnacken, dann zu handeln und mit den Späße zu machen, zu quatschen. Das hat einfach Bock gemacht. Das muss ich einfach sagen. Das ist einfach das Geilste. Und ich, nochmal auf den Laden zurückzukommen, ich nutze das auch öfters hier so einfach mal als, es ist zwar Arbeit, aber es ist für mich auch ein Ruhepool und ich sag mal jetzt, ja, weg von der Familie klingt blöd, aber ich sag mal, man ist dann mal einfach auch mal losgelöst und hat dann einfach so seine Leute, sein Hobby und auch die Turniere. Also samstags ist immer mein Highlight, weil dann haben wir immer so Turniere und die Turnierspieler im Haus. Und das ist für mich das Größte überhaupt, die dann spielen zu sehen, selber auch mitzuspielen teilweise, wenn ich die Zeit habe. Und das macht einfach Bock. Ne? Und wie gesagt, wir haben jetzt schon so viele Leute kennengelernt, die auch dem Laden so verbunden gegenüber sind, gerade in der Turnierszene. Wir decken ja viele Genres ab, One Piece, Pokémon, Magic und so weiter und so fort. Und wir haben mittlerweile schon ehrenamtlich schon für jedes Genre mindestens einen, der sich eigentlich so ein bisschen darum kümmert, dass die Turniere organisiert werden, der dann, sei es ein Judge oder sei es einfach die Organisation ein bisschen mit übernehmen und uns da ein bisschen den Rücken frei halten. Und das ist einfach, weil sie sich hier wohlfühlen, ne? Weil das einfach für die so ein Wohlfühlspace ist, ne?
Ach krass, pass mal auf, du hast mir gerade was Geiles gesagt. Du hast gerade gesagt, ja, es hört sich doof an, von der Familie mal weg zu sein. Ich kenne das Gefühl genauso. Es heißt bei mir nicht von der Familie weg zu sein. Ich habe ein bessere Wort für dich. Man braucht auch nochmal was Eigenes. Ja. Neben Beruf und Familie, was macht man total gerne, ist alles super und so weiter. Wir sind ja hier ein Erwachsenen-Podcast. Für mich ist das so, das, was wir beide jetzt machen, ist ja jetzt mein eigenes Ding. Weißt du, es ist jetzt nicht, dass jetzt mein, also jetzt, meine Tochter darf natürlich mal mitkommen, ist ja Pokémon, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja, wisst ihr, es ist natürlich eine Sache, wo ich jetzt sage, hey, da nehme ich jetzt auf oder da fahre ich jetzt hin und das ist dann ja meins und ich schließe die ja nicht aus, aber ich weiß ganz genau, da bin ich ja derjenige, der entscheidet, ob ich da jetzt hinfahre oder nicht am Ende des Tages. Und ich glaube, bei vielen Erwachsenen ist das mittlerweile so, wenn sie so ein bisschen eigenen Space brauchen. Und ich habe ja damals mit dem Rauchen aufgehört.
Ich auch.
Meine Tochter zuliebe und habe gesagt, jetzt kaufen wir Pokémon-Packs jedes Mal für dich. Oh. Jedes Mal, wo ich eine Schachtel Zigarette gekauft hätte, habe ich gesagt, ich hole ein Pack.
Geil.
Das war immer so der Deal. Und dann hat sie sich natürlich damals, kleines Kind, immer total gefreut, dass es andauernd diese Packs gab. Und so bin ich dann quasi als Ersatzdroge dann da selber reingekommen, habe gemerkt, das macht hier selber Spaß. Und dann war das etwas, wo ich sage, das hat nichts mit meinem Geschäft zu tun. Wenn ich mal absage und sage, jetzt rufe ich dich an und sage, schreib dir hier per WhatsApp, ey, ich schaff's doch nicht am 13., ne? Dann bricht halt jetzt nicht die ganze Welt zusammen, sagt man, okay, beim nächsten Mal. Und das ist, glaube ich, so ganz wichtig, dass du deinen eigenen Space hast neben der Arbeit, wo du auch ein bisschen Spaß hast. Wenn du es natürlich wie du mit so einem Laden noch zusammenkriegst, das ist natürlich ideal, ne? Ja. Da hast du das Beste aller Welten. Und was die Leute nicht verstehen, du gibst Leuten ja auch Arbeit in der Region, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten und das machen. Das hört sich immer so hochtrabend an, aber ich kenne das ja auch als Unternehmer. Das ist ja auch ein gutes Gefühl. Also es ist ja schön, also es macht ja Spaß.
Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Wobei ich muss sagen, das ist auch so das Größte, ja, wie soll ich sagen, als ich alleine war, war mir das alles egal. Ja.
Ja.
Wenn das Ding gegen die Wand fährt, wenn irgendwas ist oder wenn ich Blödsinn mache, dann ist das so und notfalls, ja, dann hast du das halt verbockt. Mittlerweile ist es aber so, wir haben zwei Vollzeitangestellte, wir haben mehrere Minijobber dabei. Ich meine, die Minijobber sind jetzt darauf nicht angewiesen, aber die Vollzeitangestellten, die leben davon. Das ist deren, das genau. Ist so wie, dass die leben davon und die kriegen ihr Geld und die davon bezahlen die alles. Und wenn ich dann irgendwann zu denen sagen würde, ja, du, heute gibt es mal kein Gehalt mehr, das wäre für mich total, das geht nicht, ne?
Ja.
Und da muss man halt für gucken. Und das ist halt so, ja, das ist schwierig. Aber auch die Leute, die ich hier habe, das ist halt, das Schöne ist, wenn du in diesem Genre arbeitest, ist es zwar immer Arbeit und klar, die stehen auch mal morgens auf und sagen, oh, ich habe gerade voll keinen Bock, ich würde jetzt auch lieber liegen bleiben, aber du kommst hier zu einer Arbeit, die erstmal selber dein Hobby ist und du hast immer mit Menschen zu tun, die hierher kommen, weil sie gerne hierher kommen. Wenn du bei Aldi oder irgendwo anders hinter der Kasse sitzt, da hast du Mutti, die einkauft, dann hast du Vater, der schon genervt ist vom Einkaufen, dann hast du den Nächsten, der irgendwo schlecht gelaunt ist, weil er einen schlechten Tag hatte, und da kriegst du ja viel mehr negativen Outback. Und hier ist es einfach so, die Kunden kommen hierher, weil sie Bock haben und weil sie sich freuen, herzukommen, weil es für die einfach auch was Tolles ist. Und das merkst du halt auch, ne? Also wir haben, ich sag mal, in den Jahren, wo wir den Laden haben, will ich nicht sagen, dass wir überhaupt mal einen Kunden hatten, der schlecht gelaunt hier reinkam, ne? Also zumindest nicht schlecht gelaunt wegen uns, sondern meistens dann eigentlich, dann war er danach wieder gut gelaunt. Aber jetzt nicht, dass man sagen würde, okay, der lässt jetzt gerade seinen Frust hier am Verkäufer ab, sondern meistens immer positiv. Und das ist halt echt cool, ne? Und das hast du in den seltensten Jobs, ne?
Deswegen, Grüße gehen raus an Held der Steine, Thomas. Der hat so schön ja mal gesagt, er hatte sich überlegt, ob er ein Bücher- oder ein Lego-Laden aufmacht. Ja. So, und er hat gesagt, das genau aus dem Grund, dass er halt du hast keine genervten Kunden. Und ich denke, das kannst du erweitern mit Pokémon, kannst oder Trading Cards generell, kannst du es einfach erweitern. Da gehst du ja nicht hin, weil du schlechte Laune hast. Oder weil du irgendwie sagst, da muss ich jetzt hin und es eben noch erledigen. Da gehst du ja hin, weil du sagst, da habe ich Bock zu, Zeit zu, das nehme ich mir, ey, da ist mein Wohlfühlspace, so, ne? Das ist geil. Ja. Nice. Aber du hast gerade gesagt, 11. und 12. April, wollen wir nicht vorhalten. Da ist nämlich wieder die TCCHH, das heißt die Trading Card Convention Hamburg vom lieben Axel. Hört gerne auch in die Folge rein, er hat es alles mal vorgestellt. 11. und 12. April, wir sind auch am Start. Da, ne, sehen wir uns wieder und ihr seid da ja untergegangen. Also, man muss Folgendes erzählen. Ich habe euch ja schon gesehen, habe gesagt, hey, Norddeutsche, wir müssen hier zusammenhalten, ich muss mal Hallo sagen und bin ja zu euch gekommen und ich habe das schon seit Samstagmorgen vorgehabt, bei euch vorbeizugehen, ne? Ihr wart so belagert an diesem Strand, dass ich ja in meinem letzten Moment am Sonntag, wo ich sagte, ich gehe jetzt muss ich da aber nochmal Hallo sagen und nochmal vorbeigehen und nochmal winken, weil es war ja Wahnsinn. Also ich weiß nicht, habt ihr da irgendwas Spezielles gehabt? Es war natürlich überall sehr gut besucht, aber bei euch war wirklich kein Durchkommen zu keinem Zeitpunkt und ich sah wirklich nur erschöpfte Gesichter. Es war richtig krass, was da bei euch los war. Was war da los? Wie erklärst du dir das?
Also das Phänomen habe ich auch verfolgt und vor allen Dingen ein ehemaliger Mitarbeiter von uns, der war auch da, der wollte halt auch Hallo sagen und der sagte, hey, ich kam gar nicht mehr durch zu euch. Es war so voll, sagt er. Und ich kann es eigentlich nicht erklären, beziehungsweise es nicht genau. Wir hatten jetzt nicht irgendwie irgendwas Besonderes wie andere Händler auf. Wir hatten eigentlich alles, okay, wir waren teilweise so ein bisschen breiter aufgestellt, was so Locana und One Piece ein bisschen angeht. Ich glaube, da war jetzt nicht ganz so viel bei den anderen da, aber das wird nicht der Hauptgrund gewesen sein. Ich glaube, und das meinte ich ja auch am Anfang, wir haben uns auch nicht fremd gefühlt. Ne? Es war ja nicht so nach dem Motto, wir sind da die Neuen, sondern es fühlte sich so an, als wenn wir schon immer da gewesen waren. Und ich finde halt auch ohne es jetzt selbst loben zu wollen, aber unser Team ist halt auch sehr, sehr offen und sehr freundlich und wir suchen halt auch immer das Gespräch und den Schnack. Ne? Wir wollen jetzt nicht einfach nur, hier hast du dein Produkt, kaufen und tschüss, sondern immer freundlich, immer mit den Leuten auch reden, sofern das halt möglich ist. Auf so einer Messe ist es immer schwierig. Und ich glaube, so das war, denke ich, so der Zauber dahinter. Und was man natürlich auch sagen muss, Menschen sind ja Rudeltiere, ne? Und wenn ein Stand leer ist, dann ist es schwer, den voll zu bekommen. Aber wenn der erstmal voll ist, dann bist du automatisch schon so, oh, was ist da denn los? Da muss ich mal hin. Weil wenn da alle sind, dann muss ich da hin. Egal, ob das gut oder schlecht ist, wenn da alle sind, dann muss ich da hin. Na, und das ist manchmal auch so. Aber das Phänomen haben wir halt auch gesehen und ja, also das war schon echt erstaunlich. Aber wie gesagt, komplette Erklärung dafür kann ich dir auch nicht geben. Mal gucken, ob es bei der nächsten Messe auch so ist. Man muss dazu aber sagen, wir hatten auch einen schönen Stand gehabt. Ich war sehr zufrieden mit unserer Positionierung. Wir hatten ein schönes Licht. Es gibt nämlich da so eine Ecke, die ziemlich dunkel ist. Das ist nicht so schön. Aber das passt eigentlich, denke ich, alles. Und ja, wir waren sehr zufrieden.
Wollte ich gerade sagen, also war eine total runde Messe. Mir hat es total Spaß gemacht, auch von der gesamten Infrastruktur her. Das ist wirklich, wir sind jetzt in Hamburg mit beiden Messen, die wir da haben und in Lüneburg. Ich glaube, wir sind echt gut aufgestellt. Ne? Dann gibt es euch als Laden, dann hast du auch das T-Bug Center, wo der Flo jetzt richtig Gas gibt und so. Das heißt, ich sag mal, ich verstehe das immer, wenn wir hier diese Kommentare lesen, ja, bei euch. Ich muss jetzt sagen, ich könnte schon jedes Wochenende irgendwas mit Pokémon verbringen und deswegen auch ein Thema, über dich reden wollte. Ich könnte auch jedes Wochenende mir aktuelle und auch ältere Produkte zu fairen Preisen kaufen. das ist natürlich nicht überall so in der Republik. Und da wollte ich dich mal fragen, wie sieht das momentan bei euch aus? Wie funktioniert das so momentan bei euch? Bist du zufrieden? Ist alles total ätzend? Wie siehst du die Marktlage? Wie ist das denn jetzt gerade so? Also so einfach so für dich, du machst ja auch nicht jetzt seit gestern. Also ich erinnere mich, also kurzer Exkurs, ich war einer deiner anonymen Kunden beispielsweise. Als ich ins Hobby reingefunden habe, habe ich nämlich gesucht quasi, wo kann ich in Hamburg mal ins Store gehen? Und ich erzähle immer gerne die Geschichte, ich war mal in Hamburg in einem Laden drin, die waren nicht nett zu mir. Da wurde ich so weggesnoppt, weil ich keine Ahnung hatte und war dann so der dumme Vater, der doofe Fragen gestellt hat. Und das mochten die gar nicht. So, was bis heute noch bei mir ganz wichtig ist, dass wir hier keinen Elite-Podcast machen, sondern immer sagen, hey, wir fangen auch immer ganz vorne an und wir sind es auch nicht zu schade, alles nochmal zu erklären für Leute, die neu ins Hobby wollen. Ich verliere mich. Ich wollte aber erzählen. Da habe ich euch getroffen damals, weil ihr wurdet dann angezeigt quasi, dass ihr da sitzt, aber da war das, glaube ich, noch der Online-Laden. Und da habe ich dann trotzdem bei euch bestellt. So, jetzt aber nochmal meine Frage. Na, man kriegt ja Ware bei euch, das ist ja auch etwas da. Aber wie ist das jetzt gerade, wenn man sagt, ja komm, ich mache das schon ein bisschen ernsthafter. Hast du genug Ware? Sagst du, nee, ist es zu wenig? Wie geht's dir gerade als Händler?
Ja, das ist eine super, super schwierige Frage, weil die Verfügbarkeit hat sich ja extrem gewandelt in den letzten 2 Jahren. Also gerade, also englisches Pokémon, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, keine Ahnung, das ist irgendwie, weiß nicht, es gab es mal, aber irgendwie ist das eine ganz schöne Rarität geworden. Es ist sehr, sehr schwer geworden. Auf der einen Seite muss man mal ganz ehrlich sagen, ist es auch händlerfreundlich, weil ich sag mal, die Marktpreise zurzeit sehr hoch sind. Das ist natürlich, brauchen wir nicht sagen, das ist für uns Händler natürlich auch eine schöne Sache, weil wir sehr hohe Margen haben. Im Gegenzug haben wir aber nicht sehr viel Ware. Und ich sage immer, ich würde lieber 1000 Displays für einen geringeren Preis verkaufen, als jetzt, keine Ahnung, 100 Stück für einen höheren Preis. Ne, das wäre mir eigentlich auch lieber. Nur man muss halt irgendwo auch mit dem Markt mitgehen, man muss irgendwo auch gucken. Aus mehreren Gründen. Einmal A muss man Geld verdienen, man muss die Mitarbeiter bezahlen, man muss die laufenden Kosten decken, die mittlerweile gar nicht mehr so gering sind. Und man muss ja auch mal einen Puffer aufbauen. Man muss auch mal gucken, dass man auch was auf der Seite liegen hat, wenn mal Sets nicht gut sind, wenn Produkte nicht gekauft werden, weil die einfach floppen, weil die einfach kein Mensch haben will. Und da haben wir ja auch kein Rückgaberecht oder so. Das Zeug bestellen wir meistens Monate im Voraus, dann wird das geliefert. Ja, und wenn das blöd ist und das keiner haben will, dann hast du das liegen und dann liegt das da und dann musst du gucken. Entweder verkaufst du es dann mit Verlusten oder du wartest und hoffst, dass es irgendwann besser hochgeht. Und das ist natürlich dann auch immer so ein ganzes, so ein Ding, was Kapital halt auch frisst. Und das muss man halt irgendwie auch kompensieren können. Ne?
Wir haben ja in den Kommentaren ab und zu mal so ein paar Mathe-Genies, deswegen will ich das nochmal langsam kurz erklären, die ja immer alles unfair finden und, sag ich mal, darum wutbürgern müssen in irgendeiner Form. Und da haben wir ja immer so Genies, die dann irgendwas rechnen. Ihr müsst euch nochmal diesen Satz, den du gerade so beiläufig, der für dich völlig klar ist, ne? Musst ihr mal von der Zunge zergehen lassen. Nach dem Motto, ich verkaufe lieber viele Displays mit weniger Marge, hab aber nachher genauso viel Geld in der Tasche, wie ich verkaufe weniger Displays, muss es aber teurer verkaufen, damit ich dann dieselbe Marge habe. Ist euch mal aufgefallen, Leute, dass ihr, wenn bei Aldi oder bei Lidl einkauft, ne, dass da, wenn ihr euch anguckt, wie die Margen sind, die sind relativ gering. Da geht aber die Menge en masse raus. Während ich aber jetzt, sage ich mal, der kleine italienische Feinkosthändler bin, auf ganz wenig Ware etc., der hat sehr teure Ware, meinetwegen auch sehr exquisite Ware und sehr nachgefragte Ware. Also wenn ich in der Hamburg Winterhude da zu meinem Fashion-Center gehe, da kostet halt das Thunfisch, Sashimi Steak etc. Das kriege ich ja auch bei Lidl nicht. Und ich glaube, das muss euch allen nochmal klar sein, wenn ihr so auf diese Marktpreise und die Händler, die bereichern sich. Ja, aber sie verkaufen ja nicht wie vorher 10.000 Displays. Sie verkaufen vielleicht jetzt nur noch 100. Dann ist zwar der Einzelverkauf sieht auf dem Bon gut aus, aber natürlich nicht, wenn man das den ganzen Monat sieht, als wäre bei dir der Laden voll gewesen und alle haben immer Ware gekriegt und alle sind glücklich. Und Kundenbindung entsteht ja auch durch Verfügbarkeit. Wenn ich jedes Mal in so einen Laden laufe und da ist nichts, das ist schlecht. Und jetzt glaube ich, für die Leute, die es immer nicht verstehen, ja, die Preise sind so hoch und es ist doch geil für die Händler. Das ist nicht immer so geil für die Händler. Am besten wäre natürlich, die Leute laufen dir den Laden ein und dann gibt es das, aber dann gehen die Margen runter, weil jemand anders günstiger ist. So. Aber so ist halt Marktwirtschaft. Ich glaube, es ist vielen Leuten nicht klar, dass das jetzt gerade nicht goldene Zeiten für euch sind. Es sind auch keine schlechten Zeiten, aber ihr müsst ja als Händler immer da sein. Es kann ja nicht so sein, dass es euch nur gut geht, wenn es dem Kunden gut geht, sag ich. Also ihr müsst dir dafür sorgen, dass das Gehalt ist ja immer dasselbe, das du überweist. So. Und das, da machst du es ja auch nicht abhängig und sagst, ja nee, also hör mal zu, jetzt sind die Marktkreise gerade hoch, jetzt ziehe ich dir es vom Gehalt ab. Das machst, kannst du, also selbst wenn du es könntest, um das auch nochmal zu sagen, das darfst du gar nicht. So, selbst wenn du es machen würdest, darfst du es nicht. Also insofern, das ist nochmal ganz wichtig, glaube ich, diesen Punkt herauszustellen, dass es heißt immer die bösen Händler mit ihren hohen Preisen jetzt und dann so, sind ja die ersten Scalper angeblich.
Alter.
Und wenn das doch irgendwelche Idioten-YouTuber, muss ich auch ganz ehrlicherweise sagen, hier noch, sag ich mal, Öl ins Feuer gießen und meinen, das noch bestätigen zu müssen, ne?
Ja.
Ey, ihr seid echt nicht ganz frisch. Also jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass das alles gelogen ist, was ihr erzählt.
Das erinnert mich immer, wir haben ja ein kleines Video gemacht von der Messe in Hamburg und da ist ein Kommentar drunter, da hat einer so ein GIF gepostet, wo drauf steht, Downfeed the Scalper. Und ich habe mir nur gedacht, ich sage, okay, wenn du der Meinung bist, dann bist du der Meinung und dann lasse ich dich damit auch leben, ist ja auch alles gut und dann ist das auch schön. Ne? Ich muss auch dazu sagen, wir haben jetzt auch in den letzten Releases, an den letzten Pokémon-Releases, haben wir auch eine Sache gefahren, die wir ganz cool fanden, wo wir gesagt haben, das machen wir mal. Ich meine, das ist keine Neuerfindung, das haben schon viele gemacht. Wir haben gesagt, okay, Online-Store gehen die Preise zum Marktpreis raus. Marktpreis ermitteln wir über Cardmarket oder eBay, gucken einfach mal, was der Markt so gerade hergibt und danach richten wir uns auch. Meistens sind wir sogar noch ein bisschen drunter. Und wir bieten ja sogar einen Service an, dass die Leute ja sogar sagen können, okay, ich möchte gerne was für meine Sealed-Sammlung haben, dann können die einen kleinen Obolus bezahlen und dann achten wir nochmal besonders darauf, dass das Produkt wirklich auch für eine Sealed-Sammlung geeignet ist. Klappt nicht immer zu 100%, manchmal geht auch im Transport was kaputt, aber wir bemühen uns da schon mal. Und im Laden haben wir gesagt, okay, wir bieten zwei Sachen an. Wir bieten einmal den originalen Marktpreis an, dann kannst du reinkommen, kannst du dein Display kaufen und kannst damit machen, was du möchtest. Oder wenn du sagst, hey, ich bin Sammler, Spieler, whatever, dann sagen wir, okay, du kriegst das vergünstigt, meistens so 30, 40 Euro günstiger, das Display zum Beispiel, aber dafür machen wir die Folie ab. Wie in Japan. Wir machen die Folie ab, du kriegst das Display, kannst damit machen, was du willst und Thema ist durch. Und ich habe zuerst gedacht, mal gucken, wie das so genommen wird, aber alle Kunden, die hier waren, ausnahmslos, haben alle gesagt, oh, voll cool, dass ihr das macht, das gefällt uns richtig gut und danke und haben sich auch wirklich bedankt und das war halt echt schon cool. Und es gab auch viele Kunden, die gesagt haben, du pass mal auf, Marc, ich hätte gern ein Display für den einen Preis, also ohne Folie, und ich nehme noch gern ein Display mit Folie. Das ist auch kein Problem, haben wir auch gemacht, ne? Und ja, das ist halt so eine coole Sache, weil ich habe das auch schon erlebt, war ich ein bisschen, ja, sauer will ich jetzt nicht sagen, aber es hat mich schon ein bisschen gestört. Bei Magic kam ja letztens Final Fantasy raus, das war ein Set, was eigentlich ganz gut, was gut gelaufen ist, was auch sehr hohe Marktpreise hat und alles, und da haben wir hier für die Store-Kunden haben wir den wirklich faire Preise angeboten. Und ich habe nachher erfahren, dass ein, zwei der Leute die Dinger genommen haben und direkt bei eBay wieder verkauft haben. Und da denke ich mir so, ja danke, das hätte ich auch selber machen können.
Ja, ich glaube, das ist, aber da hast du ja auch wieder das Schöne, also Grüße gehen raus, ja auch an den Boxes und so. Das schöne Unterschied zwischen Scalper, das ist eine klassische Scalper-Tätigkeit. Sie nehmen dir ja auch die Marge weg, was du hättest verlangen können, weil du das genau selber machen können. Das ist also schlecht für dich, also dann ist es auch schlecht für die Verfügbarkeit im Markt. Das ist halt ätzend, weil du sagst, ja sorry, also wenn ihr diesen Move macht, dann mache ich ihn ja vorher. Also besser und bessere Qualität und so weiter. Und ich muss es ja auch noch versteuern. Die Leute, erzähl mir doch nicht, dass die Leute das auf eBay versteuert haben. Nein. Naja, anderes Thema. Auf jeden Fall, ihr merkt, das ist halt für alle schlecht. Also wirklich für alle Beteiligten ist dieses Verhalten schlecht. Wenn Leute zu dir kommen so und sagen, ey, voll günstig. Und die nehmen jetzt aber auch das Risiko, dass sie es wegstellen, meinetwegen für ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, weil du musst ja Umlauf haben, du musst ja Geld da bezahlen. Das finde ich ja total fair, weil dann ist es ja nach dem Motto, ey, cool, wir haben ein cooles Geschäft gemacht, ich komme öfter zu dir, du kannst dich drauf verlassen, ich nehme dir Ware ab, ich reiß das zwar nicht auf, ich fließe also nicht direkt in den Markt wieder rein, aber ich stelle es halt dann dementsprechend weg. Weil das könntest du ja rein theoretisch auch machen, weil selbe Argumentation, aber du hast ja umlaufende Kosten, du hast einen Laden, du bist ja auch froh, wenn mal was weggeht. Also es ist ja nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, ja okay, ist Release Day, hoffentlich kann ich alles behalten, dann kann ich es nachher teurer verkaufen, dann hättest du ja keinen Laden. So, also das ist, glaube ich, ganz wichtige Aufklärungsarbeit, die wir heute mal leisten, die vielen Leuten einfach klar ist. Ja.
Evolving Skies. Okay. Evolving Skies Release. Du glaubst gar nicht. Also das war ja noch, das waren ja noch, Verfügbarkeit waren das die goldenen Zeiten. Wir haben das Zeug palettenweise gehabt, palettenweise. Es war nachher so schlimm, sage ich dir, so schlimm, ich habe Kunden gehabt, also Geschäftskunden, Streamer, die sind zu mir zurückgekommen und haben gesagt, Marc, kann ich das Case zurückgeben? Das will keiner mehr kaufen. Das musst du mir überlegen. Heute heute beißen die Leute sich in den Arsch. Ja? Also wenn ich damals die Ware, die wir damals alles bekommen haben, gesagt hätte, ach, ich verkaufe davon gar nichts, ich lasse das mal liegen. Hätte ich die Menge heute noch, dann würde ich heute hier nicht sitzen, dann würde ich mit Hennas in Dubai sitzen.
Ich würde sagen, da bist du mit Hennas in Dubai und rettest Leben. Weißt du, das würdest du nämlich dann jetzt tun. Das wäre die Sache. Und dann auch so nach dem Motto, naja, ich mache nicht Pokémon, Schatz, sondern ich bin Dubai.
Ja, gut.
Tatsächlich, da siehst du auch mal dieses, im Nachhinein Leute zu beurteilen. Also ich habe ein gutes Beispiel bei den Investoren, ne?
Ja.
Ja, ihr ganzen Idioten, dann hättet ihr es doch selbst gemacht, wenn ihr immer so schlau seid. Also dann macht es doch selbst und dann sagt ihr nachher trotzdem, es ist ein total asoziales Verhalten. Ist ja okay, aber dann könntet ihr das ja spenden und jetzt die teuren Preise bezahlen für andere Leute.
Ja.
Könnt ihr alles tun dann. Ist ja gar kein Problem. Und ich glaube halt auch, was die Leute immer nicht sehen ist, sie können sich auch nicht vorstellen in der heutigen Zeit, dass die Pokémon-Märkte ja auch mal wieder runtergehen werden. Also, dass du ja auch Phasen hattest, wie du sagst, du bist Evolving Skies nicht losgeworden, Kunden wollten es wieder haben. Und du hast selbst auch noch eine falsche Entscheidung als Profi getroffen, ja nicht falsch. Du hast die Opportunität ausgelassen, ist völlig normal. Das ist als Unternehmer so. Aber wenn ich dann so denke, ey Leute, ihr seht halt nicht, dass du ja auch auf der Ware sitzen bleibst in dem Moment und unter UVP verkaufen musst. Das ist ja auch eine Sache, ich komme aus einer Zeit, da habe ich immer unter UVP eingekauft und das war völlig normal. Ja. Der UVP hat die Leute ja erst interessiert in dem Moment, als es höher wurde als der UVP. Ich weiß bis heute nicht, was ist eigentlich der UVP und wer legt den fest?
Das ist zum Beispiel eine ganz, ganz lustige Frage. Also erstmal, der UVP wird ja meistens von dem Hersteller irgendwo festgelegt, beziehungsweise sagt er, es ist eine unverbindliche Preisempfehlung. Was ich immer
genau, aber wer bei Pokémon Company sagt doch nicht, was das am deutschen Markt kosten soll als UVP, oder? Wer sagt das nicht
doch, Amigo oder so? Also ich weiß nicht, ob die das jetzt unbedingt sagen oder ob das jetzt zum Beispiel Amigo als deutscher Distributor sagt, das kann ich dir nicht sagen. Aber
ja, weiß ich auch nicht.
Deswegen, okay. Irgendeiner haut eine Zahl raus. Und ich glaube schon, dass das von der Pokémon Company irgendwo berechnet ist. Was ich aber viel interessanter finde, das finde ich immer viel lustiger, die Leute kommen dann rein und sagen, ich hätte gerne ein Display ewigere Wahlen. Oh, das ist ja über UVP. Und dann gucke ich die mal an und sage, nee, ist es nicht. Weißt du warum? Nee, wieso? Ich sag, es gibt kein UVP für ein Display. Weil ein Display im europäischen Raum, Deutsch wie Englisch, ist von der Pokémon Company gar nicht als Produkt, als ganzes Produkt vorgesehen. Es ist nur eine Verpackung, wo 36 Booster drin sind. Wenn du bei der Pokémon Company, bei Amigo oder sonst wo Displays bestellst, bestellst du niemals Displays, du bestellst immer Booster. Zwar in 36er Einheiten, aber du bestellst immer Booster.
Nein.
Und es gibt dafür kein UVP. Es gibt das nicht. Es gibt ein UVP für den Booster. Ja, den gibt es. Der ist, glaube ich, 4,99 oder irgendwie sowas. Und wenn du das ausrechnest, bist du bei 180 Euro für einen Display. Das wäre theoretisch UVP. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, wo du gerade sagtest, zu den Anfangszeiten oder wo die Ware noch super verfügbar war, da hat man Displays für 110, 120 verkauft, ne?
Ja, also ganz, ganz ehrlich, Evolving Skies, 120 Euro damals gekauft, meine ich, auf Deutsch allerdings. Und sonst habe ich auf Englisch, Astralatlans unter 100 Euro und Fusion Strike, Chilling Rain, alle so um die 100 bis 110, auf Englisch damals. Also es war ja so, da wurden ja die englischen Produkte, ist auch nochmal interessant, ja hinterhergeworfen. Da war es ja schwerer, mal ein deutsches Produkt zu kriegen, weil da die treuen Sammler ja immer noch auf Deutsch gesetzt haben und die hatten teilweise ihre Schwierigkeiten. Dann und sind dann, da habe ich immer, so weiß ich noch, haben wir damals im Pokétalks gesagt, ja, da muss man mal auf Englisch ausweichen.
Ja,
so war die Diskussion.
Genau, ja.
Jetzt finde ich aber ganz spannender Ansatz, was, also total geil, weil wenn das natürlich mit den Sealed-Ware, also das Display als solches, dann darf ich ja auch gar nicht diese UVP-Preise rechnen, was ich dann immer hochrechne als, ja, 36 Stück aufmachen. Das finde ich ja alleine schon immer so widerlich. Also wenn so Leute sagen, muss ich mir wirklich ein ganzes Display kaufen? Das ist doch eigentlich dafür gedacht, dass es in einem Laden steht, aufgemacht wird von dir und die Leute greifen die Booster raus.
Genau.
So, wenn du natürlich jetzt jedes Booster, ne, sag ich mal, dementsprechend auch abartig hoch verkaufst, dass kein Kind das mehr machen kann und so weiter und so fort, dann ist das doch immer dein gutes Recht, aber dann kann ich ja diskutieren. Aber gerade wenn die Leute Sammler sind, ich würde eher noch verstehen, du verzahlst für die Verpackung dann ja wesentlich mehr, also UVP ist sowieso ausgehebelt, ist weg, weil du zahlst ja für die ganze Verpackung, fürs Design und für die Wertsteigerung, die du erhoffst. Einfach, du sagtest vorhin Obolus. Finde ich total gut. Nach dem Motto, eigentlich müsste man sagen, hey, willst du aufreißen? hast du den Preis, was er macht mit der Folie, oder willst du investieren, dann hast du den Preis. So, das ist eigentlich eine ganz geile Geschichte, wenn ich mir das genau überlege. Und dass diese UVP ja konstruiert ist, finde ich ja total spannend. Ist mir nie aufgefallen.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt nur bei den Displays. Bei allen anderen Produkten hast du das, bei den ganzen V-Boxen und diese, ich sag mal, alle V-Boxen, alle Special-Boxen, alles, was rauskommt. Das sind ja auch wirklich die Produkte, die dafür gemacht sind, dass die im Regal stehen, dass die verkauft werden. Aber bei den Boostern sagt man eigentlich, das sind eigentlich Einzelprodukte, die man auch einzeln verkauft. Klar, in der heutigen Zeit, die Leute haben Geld, die Leute wollen auch Geld ausgeben. Da kaufen die sich dann auch natürlich auch die Masse und auch die Displays. Das ist ganz normal und das gehört auch dazu. Aber es, wie gesagt, das war nie vorgesehen. Also das ist auch so. Und das siehst du halt allein daran, weil, wie gesagt, kannst nur 36 Booster bestellen. Du kannst kein Display bestellen. Na, also klar, du bestellst ja mit einem Display, aber es wird auch so abgerechnet. Steht auch auf der Rechnung drauf. Das ist immer voll geil. Dann kriegst du eine Rechnung und da stehen dann, keine Ahnung, weiß nicht, 20.000 Booster drauf und dann nimmst du erstmal Taschenrechner. Jetzt weiß ich, wie viele Displays ich kriege, ne? Da musst du dann immer gucken.
Ja.
Das ist geil, immer so eine Sache. Und was wir ja momentan erleben, das habe ich ja auch vorhin schon mal ganz kurz beschnackt, ist ja dieses Edeka-Phänomen, was wir zurzeit haben, ne? Wo ja viele berichten und sagen, oh, wieso kriegt Edeka Ware und ihr nichts und so weiter und so fort. Und ich bin dem Ganzen noch nicht so auf den Grund gekommen. Also ich habe tatsächlich schon mal auch mit meiner Außendienstmitarbeiterin, habe ich schon mal telefoniert, habe ihr das auch gesagt und wollte mal wissen, wie kommt das überhaupt zustande? Und es gibt mehrere Punkte, die damit reinspielen. Zum einen ist das so, ich muss natürlich, das, was ich jetzt sage, wurde mir erzählt und ob man das glaubt oder nicht, das muss jeder für sich selber beurteilen.
Ja, cool. Wir sagen, also können wir mit dem Disclaimer, ist ja nice. Nach dem Motto, wir spekulieren jetzt mal so ein bisschen, was da los ist und was wir so gehört haben, etc. Genau. Das ist ja genau, wie wir es im Podcast ja dann signalisieren und nicht wie andere sagen, das ist die Wahrheit, sondern wir überlegen mal Gedanken dazu.
Genau, sind wirklich nur Gedanken. Also wie gesagt, nicht, dass da jetzt einer mich festnagelt und sagt, oh, du hast aber gesagt. Also, sie hat gesagt, die Edeka-Gruppe, also beziehungsweise die Gruppe an sich, die bekommt nicht mehr und nicht weniger Ware als vorher. Habe ich schon mal gesagt, okay, nehme ich jetzt erstmal so hin. Das Ding ist halt, Edeka bestellt ein bestimmtes Kontingent an Ware. Und das kriegen die auch. Aber das geht ins Zentrallager. Und in dem Zentrallager kaufen einzelne Edeka-Märkte ein. Und die bestellen das dann für ihren Laden und dann ist gut. Und jetzt kommt dieser Twist dabei. Hast du jetzt in einem Edeka einen sitzen, einen Mitarbeiter, der selber in dem Hobby drin ist, in dem Game drin ist, der weiß, was Phase ist, der weiß, was da in dem Zentrallager liegt und der weiß auch, was für ein Wert dahinter ist, dann geht er zu seinem Chef und sagt, pass mal auf, Chef, das, was da ist, bestell das alles. Ich mache hier eine Veranstaltung, da kommen 500 Leute hin oder 1000 Leute oder 1500 Leute, ich knall das alles an einem Tag raus. Dann sagt er, ja, du hast auch wohl eine Meise, aber gut, probieren wir aus. Und das funktioniert, wir sehen es ja. Der bestellt alles, der hat da palettenweise Ware liegen. Und die Leute kommen in Massen und die knallen das auch raus. Teilweise zum UVP, teilweise ein bisschen drüber, manchmal auch ein bisschen drunter. Aber die knallen das dann raus. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt sagen alle, ja, wie kann das sein? Hast du mal recherchiert, wie viele Edeka-Filialen wir in Deutschland haben? Wir haben über 1500 Edeka-Filialen. Und wenn man das jetzt mal publiziert, auf wie viele Edeka-Filialen im Endeffekt diese Massen haben, also ich würde sagen, aus dem Kopf würde ich jetzt 2 oder 3 sagen, lass es vielleicht nachher 10 sein von 1500. Und das liegt genau daran, weil auch die Leute bei Edeka und auch da Leute sitzen, die jetzt wissen, oh, das ist gefragt, das ist Masse, das wollen wir haben und das kaufen wir ein. Wir haben hier einen Edeka im Ort und damals zu den Anfangszeiten von unserem Laden hier, da hatten wir ja, wie gesagt, englische Ware auch en masse. Da bin ich dann mal zu dem Filialleiter hin, ich sage, hier, pass mal auf, guck mal, du hast da so eine Spielzeugecke, die war immer sehr leer und auch. Also da war immer nichts los. Und ich sage, hier, ich habe ein paar Pokémon-Produkte, willst du die nicht kaufen, kannst in deinem Laden packen, kannst du verkaufen und brauchst auch keine Sorgen machen. Wenn du es nicht verkaufst, alles, was du nicht verkaufst, bringst du mir wieder, nehme ich dir wieder ab. Gar kein
Geile
Problem.
Zeiten, ne?
Da hat er zu mir gesagt, ja, nee, weiß ich nicht und will ich nicht. Und das ist einfach so, weil die Leute teilweise nicht drinnen stecken. Das ist ja auch, wenn du Kunden reinkommen, die hier mit gar nichts zu tun haben, die gucken mich an und sagen, damit kann man Geld verdienen? Ja, so gerade so. Ne? Es geht gerade so, sage ich dir immer.
Und jetzt muss ich nochmal kurz, um diese Geschichte noch rund zu kriegen. Einmal muss ich jetzt quasi mischen von meinem anderen Tätigkeit. Also Edeka ist ja mein Kunde, die Gruppe gesamt. Und Hamburger auch. Und das ist eine total tolle Firma und ich mag die alle total gerne. Ganz witzig ist, wenn du in Hamburg da reingehst, in der City Nord, ne, dann sind die Büros gestaltet wie ein Markt.
Ja.
Das heißt, die ziehen dieses wirklich durch am Ende des Tages. Auch cooles Unternehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Idee dahinter und so. Erstmal ist für mich Edeka positiv besetzt, auch wenn es sehr teuer ist und so weiter. Aber ich sag mal, die gehen ein bisschen anders mit ihren Mitarbeitern um als vielleicht andere. Egal. Auf jeden Fall erstmal, es ist kein so, es ist nicht der Teufel in Person.
Ja.
Der zweite ist, was definitiv klar ist, es gibt halt immer das, dass die Zentrale kauft ein und es ist ein Verbund, wo die anderen alle von profitieren, dass wenn du mehr abnimmst, du bessere Margen kriegst und dann verteilen die das. Das erste, was bei mir war, als es hieß, warum ist das denn immer da in Norddeutschland und warum ist denn da so viel los und so weiter? Weil genau in diesen einzelnen Märkten, das nämlich passiert ist, was du gesagt hast, die haben gesagt, ich nehme. Und dann sitzt natürlich die Gruppe da, das ist, also man darf sich das gar nicht vorstellen, als würden die den ganzen Tag über Pokémon reden. Die sehen ja nur, wie Zahlen wandern.
Ganz genau.
So, wenn die sehen, dass die Zahlen wandern, da hat irgendwie ein Markt, ach, der hat eine Aktion. So, genau wie du sagst. Der hat eine Aktion gefahren. Dann gucken die aber nicht rein, welche Aktion. Erst wenn das jetzt richtig krass anschlägt, da baue ich ja die Zahlen für am Ende des Tages. Und du siehst dann, oh krass, was ist denn da los? Und dann kommt einer auf die Idee und sagt, Moment, wollen wir das nicht der ganzen Gruppe empfehlen? Dann vergehen aber Jahre.
Ja.
Also ihr dürft euch das nicht vorstellen, wie in so einem kleinen, sag ich mal, Konglomerat, wie bei uns beiden jetzt. Wir können jetzt sagen, ihr Altonaer Kinderkrankenhaus, ja, spende ich dir, komm rüber, alles klar, weg. Das würde bei Edeka, würde das halt, sage ich mal, der Prozess alleine, da sind schon 2 Weihnachten wieder um, bevor ich eine Spende von denen nehmen könnte. Und gar nicht, weil das irgendwie schlecht organisiert sind oder so, einfach wegen dieser Größe, Komplexität, Geschäftsmodell, setze ich darauf und so weiter. Warum geht das bei Edeka und bei anderen nicht? Kann ich euch auch beantworten, weil Edeka in den einzelnen Verbund nämlich noch sehr selbstständig in seinem Markt operiert. Du kannst zwar das Beste nehmen, aber wenn du da eine Fläche hast und möchtest Oktoberfest machen, kannst du da Oktoberfest machen und kannst da verschiedene Sachen. Du bist doch relativ frei im Gegensatz zu einem Lidl. Klare Vorgabe. Das ist so günstig, weil es alles Standard ist.
Ja.
Alles Standard. Der Edeka kann aber sich überlegen, Kassensysteme ich selber noch mit Menschen besetze oder wie viele ich dann abkaufe von der... Egal. Ich verliere mich schon mal wieder. Nur was euch wichtig ist, deswegen funktioniert das gerade bei Edeka, weil jemand sagt, gerade in Minden und so, da scheint irgendwo was los zu sein. Und jetzt ist die große Frage, warum sind denn da auch alte Displays auf einmal wieder und die sie da verkaufen und das machen und so weiter?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch oft gefragt. Warum sind da alte Displays? Und da muss man sich jetzt wieder überlegen, wie alt sind diese Displays wirklich? Weil
genau.
Es kommen ja auch immer mal wieder tatsächlich Reprints. Also man nennt immer das Reprints. Ich sage immer, das ist Ware, die noch irgendwo gelegen hat. Die kommt immer wieder in den Markt rein und die wird ja uns auch angeboten. Also ich kriege ja auch manchmal ein Angebot von einem Großhändler, der ruft uns dann an und sagt, hier, ich habe mal wieder ein bisschen Ware zu verteilen. Das ist in dem Fall, das ist Amigo. Wir beziehen direkt von Amigo auch. Und das ist immer sehr lustig, weil wenn die uns eine E-Mail schreiben, so, ich habe wieder Ware zu verteilen, das ist meine Standardantwort eigentlich immer, alles. Und das nicht, weil ich ein Großkotz bin und weil ich sage, hier, ich habe Geld ohne Ende, ich kaufe alles, sondern weil die Mengen immer so extrem gering sind, dass ich sage, zum Beispiel letztens kann ich sagen, da haben wir 6 Displays von einem Set, 6 Displays von einem anderen Set und nochmal 4 von einem dritten Set bekommen. Also wir haben im Endeffekt 18 Displays bekommen.
Ah, toll.
Und das als Händler, es gibt Einzelkunden, die kaufen sowas auf. Und deswegen sage ich einfach alles. Aber die wiederum sagt das, okay, ich habe einen Kundenkreis und die hat ja auch teilweise nicht nur uns, sage ich mal, als Hauptabnehmer, die wirklich davon leben, sondern die hat auch viele Bücherläden oder kleine Läden, die Pokémon nur als nebenbei benutzen. Und die bestellen halt mal ein Display oder mal 2. Mehr brauchen die und wollen die auch gar nicht. Aber sie möchte natürlich, dass möglichst viele Leute auch was bekommen. Und sie kriegt auch nur eine Menge zugeteilt, die sie dann wieder aufteilen muss. Ich meine, das liegt ja nicht daran, weil sie sagt, nee, Cardcatcher mag ich nicht, sondern es liegt einfach daran, weil sie sagt, okay, ich muss das irgendwo auch fair verteilen. Und ich habe letztens erst so ein Video wieder von so einem Edeka-Markt zugeschickt bekommen. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist ja ganz nett. Das habe ich ihr tatsächlich per WhatsApp mal weitergeleitet und habe gesagt, du pass mal auf, als Fachhändler blutet mir da das Herz. Und ich habe gedacht, mal gucken, ob da überhaupt eine Antwort kommt. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, das verstehe ich voll und ganz. Ich werde das mal an die Geschäftsführung weiterleiten. Weil ich habe letztens auch mit James zum Beispiel über das Thema mal gesprochen. Da sagte James auch ganz einen interessanten Punkt, was man nicht vergessen darf, Fachhändler wie wir, die einen Play Store haben, wo die Leute auch spielen können und Turniere veranstalten, wir bieten immer eine Möglichkeit für die Leute, sich zu setzen, zu spielen. Und das ist Verkaufsfläche, die tot ist. Klar, wenn wir Turniere machen, kommen Leute rein, die kaufen auch wieder was, das ist alles gut. Aber die haben 5 Tage die Woche geöffnet und ich sag mal, 3 Tage die Woche ist das tote Fläche, wo du theoretisch auch Regale aufbauen könntest oder andere Ware anbieten könntest oder. Das machen wir aber, weil wir Bock haben. Ein Edeka macht das jetzt einmal für sein Event und dann interessiert ihm das nicht mehr. Und das ist halt so schade, dass man da halt nicht sagt, okay, wir unterstützen das mehr. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht, Pokémon hat in der letzten Zeit so ein bisschen Umdenken gehabt. Der Verlust der englischen Ware rührt ja auch ein bisschen daher, wie soll man das sagen, eine ganze Zeit lang, man sagt immer, für die Amerikaner ist Europa ein Fleck. Es gibt kein Deutschland, es gibt kein Dings, das ist alles Europa. Klar, es gibt natürlich auch Amerikaner, die das unterscheiden können. Aber man spricht das immer so. Und eine Zeit lang war das so, dass wir in unserem europäischen Raum kaufen konnten, wo wir wollten, wie wir wollten. Ich konnte es beim polnischen Distributor einkaufen, beim portugiesischen, überall alles, was Europa war. Und du hast ja gar kein Problem mehr gehabt. Du konntest es ja einfach, du musst es ja nicht importieren. Wir sind ja hier in dem europäischen Wirtschaftsraum. Ist ja gar kein Problem. Und Pokémon hat zum Beispiel auch festgestellt, dass es Distributoren gibt in einem Land, die so viel Ware umsetzen, so viel Fachhändler gibt es in diesem Land gar nicht, so viel Abnehmer gibt es in diesem Land gar nicht. Und das ist jetzt auch wieder Mutmaßung, ich habe da keine Belege für, keine Garantien. Pokémon hat meiner Meinung nach gesagt zu vielen Großhändlern, ihr verkauft bitte in eurem Land, nicht mehr ins Ausland. Die können es offiziell nicht verbieten, aber sie haben es festgemacht. Und ich weiß zum Beispiel, der polnische Distributor zum Beispiel, der hat zum Beispiel Mitte dieses Jahres gesagt, wir verkaufen nur noch an inländische Kunden. Nichts Ausländisches mehr. Kein Pokémon mehr. Und damit stirbt das ab. Jetzt kommt der nächste Punkt. Wir haben in Deutschland keinen offiziellen englischen Distributor. Gibt es nicht. Es gibt einen deutschen Distributor, der bietet deutsche Ware an. Hin und wieder ganz selten mal auch ein englisches Produkt, wenn es ein Special-Produkt ist. Aber ansonsten nur deutsch. Daraufhin habe ich letztens, wir waren auf der Messe gewesen, hatte ich die Leute von Pokémon mal gefragt, wie das überhaupt sein kann, warum wir Deutschen keine englische Ware beziehen können. Und weißt du, was die Antwort war?
Ja.
Weil wir Deutsch sprechen.
Ja.
Ja, dann sage ich zu ihr, das ist ja lieb und nett. Was ist denn mit den Franzosen? Die sprechen Französisch. Die Sprache gibt es auch. Und die können trotzdem ein englisches Pokémon beziehen. Ja, konnte sie mir keine Aussage zu geben. Und das ist so unser Hauptproblem zurzeit, dass wir halt keinen englischen Distributor haben. Ich sag mal, einer der Distributoren, der zurzeit relativ viel Pokémon Englisch auch vertrieben hat, der hat aber das Problem, dass der kommt ja aus der Asmodee-Gruppe und der hat von der Tochterunternehmen in Tschechien eingekauft. Und die sind auch nicht doof und die sagen, wenn Produkt gut, dann kriegst du wenig, wenn Produkt schlecht, kriegst du viel. Und momentan ist Pokémon alles gut, also kriegen sie gar nichts mehr. Und somit stehen wir da.
Was ich aber spannend finde, wir sind ja alle traurig, dass der Fachhandel ausstirbt, ne? Oder sag ich mal, dass er neue Wege gehen muss. So ist besser formuliert.
Ja.
Die Frage ist da aber ja auch nach den neuen Wegen, die man gehen muss, um halt, weil ich, da würde ich ja sagen, der Markt regelt ja, ob ich zu diesem Edeka jetzt reinlaufe und das jetzt als gutes Event sehe. Oder jemand, der immer wieder Events macht, wo ich immer Mitglied bin, wo ich was mache, etc. So, das wäre jetzt erstmal für mich persönlich, ich gehe da nicht nach dem Preis. Jetzt muss ich aber sagen, ich bin auch ein komfortabler Lader. Ob ich jetzt 5 Euro mehr oder weniger zahle, ist für mich jetzt nicht ausschlaggebend, weil ich zahle ja quasi das Event mit. Die Sache ist natürlich, wenn die Leute aber bei Edeka, ich verstehe ja auch gar nicht zum Beispiel, die da Schlange stehen und sich 2-3 Mal anstellen, ne, um dann 2-mal Lost Origin zum UVP mitzunehmen. Wo ich so denke, boah, ist ja schon ein bisschen Studentenhack so, ne?
Ja.
Wer seid ihr denn, dass euch eure Zeit nicht zu schade ist, um das zu tun? Das ist immer bei mir so. Ich denke mir, ihr steht da 4 Stunden, ne? Jetzt sagen wir mal, ihr macht da einen Gewinn von 600 Euro. Sorry, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, da kann ich sagen, wie ihr in 6 Stunden 600 Euro verdient. Da müsst ihr doch nicht Pokémon-Produkte jetzt da scalpen und dadurch 2-mal anstellen, 3-mal anstellen und das dann hier so als Trophäe bei YouTube in die Kamera halten. Also,
ja, aber,
egal, habe ich eine Meinung zu.
Aber das ist aber ein wichtiger Punkt. Jetzt haben wir schon, ich habe in meinem Kopf jetzt schon fast 3 Themen, über die wir sprechen müssen.
Ja.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Diese Trophäe. Und das ist ja auch das Problem, was wir haben, dass dieser Markt, auf dem wir uns bewegen, das ist ein Balanceakt. Das ist ein sehr empfindliches Geschehen. Wir haben das zum Beispiel bei One Piece bei 1-2 Sets gehabt. Da hat Bandai relativ viel gedruckt. Und das führte dann dazu, zu einem Phänomen, dass mehr Ware im Markt war, als der Konsument haben wollte. Dementsprechend, wenn das passiert, fallen die Preise. Wenn die Preise fallen, hast du das nächste Problem, dass der Mensch, der sich ein Display kauft, weil er spielt oder weil er auch einfach nur sammelt, ist egal, der kauft sich das Display. Und wenn der im Vorrein weiß, dass egal, was ich aus diesem Display ziehen kann, egal was, und selbst wenn es das geilste Display der Welt ist, nicht mal den Marktpreis von dem, was ich bezahlt habe, wieder raus habe. Also sprich, der Kartenwert unter dem ist, was das Display überhaupt nachher gekostet hat und ich nichts ändern kann. Dann sagt er sich auch, das ist doof, das will ich nicht. Dann kaufe ich mir die Karten, die bei eins sind. Und dann führt das natürlich wieder dazu, dass die Nächsten sagen, oh, das ist für mich kein Investment mehr. Dann springen die auch ab. Und so ist das eine Lawine, die nach unten geht. Es kaufen immer weniger, der Preis fällt immer weiter runter und so geht das bergab. Und so haben wir das schon teilweise gesehen. Star Wars TCG hat super gestartet, haben sie im Markt überschwemmt, das Ding ist abgekippt, das konnten sie nicht mehr retten. Star Wars, meiner Meinung nach, ist tot. Ist einfach tot. Es kauft keiner mehr. Das Ding hat sich erledigt. Weil du brauchst immer, das ist immer eine Synergie zwischen Spielern, Sammlern und du brauchst auch die Investoren, die sagen, ich möchte damit schon Geld verdienen, ich möchte es zurücklegen oder ich möchte es gleich flippen, es ist total egal. Aber du brauchst diese Leute. Es muss eine Trophäe sein, das, was du hast. Und das ist das, was du gerade sagtest, dass die sich da anstellen, 4 Stunden danach und anschließend ein Bild machen für Instagram. Hier, guck mal, ich war dabei, ich hab's gekriegt und das ist für die ein Erfolgserlebnis, was auch schön ist, aber es muss immer irgendwo im Rahmen bleiben.
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, ein ganz komischer Punkt, der bei dem Hobby dieses Investorenkanäle, die ja auch sagen, der günstigste Einkaufspreis, um sich nachher dann abfeiern zu lassen, wie viel Gewinn sie gemacht haben. Das verstehe ich ja emotional, wenn du Sammler bist oder Spieler bist, dass sich das total abfuckt. Kann ich total verstehen. Aber das Schöne ist ja, je mehr Leute, wie du sagst, dieser Balanceakt in diesem Game drin sind, weil sonst wäre auch gar keine Marge, dann wäre Pokémon auch nicht so groß, dann wäre diese ganzen Themen nicht, es wird nicht so viele Händler geben, es werden nicht so viele Leute in sie sehen. Das heißt, ich glaube, dieses Miteinander in diesem Hobby, was immer so als Gegeneinander gewirkt wird und die sind schuld, die haben Schuld, die haben Schuld, die haben Schuld, einfach zu sagen, ja, es ist eigentlich die Symbiose, die es derzeit so erfolgreich macht, plus die Pokémon Company, was ich ja schon hier mantraartig immer sage, die schwemmen nicht mit Absicht den Markt. Die brauchen aber auch immer wieder so Phasen, wo sie nachlegen können. Und wenn man sich die Printzahlen anguckt, als ich ins Hobby kam, war das Größte ist, es gibt viel zu viele Karten. Es haben alle erzählt. Jeder auf YouTube hat mir immer gesagt, so viele Milliarden, jetzt kippt das. Überleg mal, die XY ist nur so viel, weil das waren nur so wenige. Ja. Das ist nur so viel, weil sowieso. Jetzt sehen wir bei ewigen Rivalen, dass das zum Beispiel jetzt schon direkt so einsteigt, im Sinne von, ey, es ist hammer viel da. Und wenn du siehst, ja, du kannst nicht jedes Set immer gleichzeitig beziehen. Ich finde aber nach wie vor, dasselbe ist bei prismatischen Entwicklungen, gerade auf Deutsch, du kriegst es zu anständigen Preisen, wenn man den Preisanker momentan irgendwo anders setzt und sagt, als Sammler kann ich da jetzt auch mal zuschlagen oder als Öffner kann ich jetzt sagen, mache ich das halt mal auf. Ich muss ja nicht dieses Anrecht auf, ich muss aber ewige Rivalen öffnen.
Ja.
Also das ist auch so eine Fehlkonstruktion bei vielen Leuten, als gibt es immer das Recht bei jedem Set. Also wir leben ja nicht im Kommunismus. Also ja. Es ist ja nicht so, dass ich sagen kann, alles klar, ich habe ein Auto, weißt du? Und dann muss ich ja jetzt immer das geilste Auto am Markt gerade kriegen, das gerade gebaut wurde, nachgefragt wird, zum selben Preis wie das schlechteste Auto am Markt. Wo ich immer so denke, sag mal, warum gibt es eigentlich Leute, die damit so UVP um die Ecke kommen, als gäbe es eine Gesetzmäßigkeit, sind wir in der Planwirtschaft oder was?
Ja. Und ich sage ja, Mann, das ist mit dem UVP ist immer lustig. Leute kommen immer und sagen, oh, du bist aber teuer, du bist ein Skyper, du machst 20 Euro über UVP. Wir haben auch genug Displays, Produkte oder sonst irgendwas, die wir unter UVP verkaufen und da kommt keiner in den Laden und sagt, ach, du bist ja unter UVP, das geht so aber nicht. Ich zahle den UVP-Preis. Ne? Ich meine, das ist vollkommen verständlich, ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich finde das immer so hart, dass man dann immer drauf rumhackt und sagt, das ist kein UVP. Nein, das ist der Marktpreis. Und der Markt wird einfach geregelt von Angebot und Nachfrage. Und das ist einfach so. Und ich kann nicht sagen, nur weil ein Produkt gefragt ist, muss es auch günstiger werden. Das geht einfach nicht, weil das funktioniert in der Physik schon gar nicht. Weil wir produzieren das nicht. Wenn es danach gehen würde, dass wir es produzieren würden, dann würde ich sagen, okay, dann produzieren wir halt einfach mehr.
Und kommt der Effekt, dass es nämlich dann kippt.
Genau.
Das ist ja genau dieses Balanceakt, die Pokémon Company über Jahre ja anscheinend meisterhaft spielt, im Gegensatz zu anderen Collectibles.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, ob ihr das so mitkriegt, zum Beispiel der gesamte Sneakermarkt bricht ganz schön zusammen. Da haben sie es nämlich nicht geschafft. Also Nike zum Beispiel mit den Jordans hat momentan akute Probleme und du kannst unter Marktpreis momentan einkaufen. Und der Szene ist jetzt gerade die Überlegung, ist das Ding jetzt vorbei, weil sie einfach zu viele Sneaker in zu verschiedenen Farben, es ist alles gefühlt schon mal da gewesen. Und da strugglen einige Leute jetzt ganz schön krass in diesem Sneaker-Game. Und da kannst du halt sagen, Nike, Pokémon würde ich jetzt mal vergleichen von der Stärke her, in verschiedenen Segmenten logischerweise.
Auf jeden Fall.
Aber du siehst natürlich, das ist schon ein Markenname weltweit, das hat schon Gewicht so. Und da siehst du, da kriegen die das auch nicht hin. Die haben vielleicht ihr Blatt langsam ausgereizt. Früher mussten sie die Dinger verlosen. Jetzt zu Weihnachten kriegst du die hast du immer zum Preis von 220 Euro gekriegt. Jetzt schmeißen sie die aktuellen Modelle für 169 Tendenz nach unten in den beliebten Größen nach. Das heißt, da ist nämlich nicht der Markt der Leute, die sie trägt, mehr da, sondern die Investoren sind rausgegangen und schon wird dem ja nicht mehr so viel Wert beigemessen und schon fangen Leute an, das auf der Straße auch nicht mehr so gerne zu tragen.
Ja, klar.
Und genau das ist halt, wenn die Pokémon Company auch sagt, wir overprinten nicht, dann ist das auch nichts Schlechtes für den Gesamtmarkt. Viel spannender ist aber nochmal die Sache als du, als kleiner Fachhändler. Welche Wege, weil es ist ja klar, worauf das hinausläuft. Amazon geht rein, Edeka geht rein, die machen bei der nächsten Zentralbestellung, versuchen die noch mehr Ware zu kriegen, wenn sie merken, das funktioniert. Das heißt, der Druck auf euch wird ja immer höher werden. Also ich glaube, das ist klar. Also das können wir machen. Was sind so deine Maßnahmen, was sind so deine Sachen, wo du sagst, ey, da setzen wir gerade als Gegenpol strategisch drauf. Eine Überlegung ist Whatnot. Eine Überlegung ist, mehr über Stream zu machen, mehr digital zu machen, mehr Erlebnis zu schaffen. Ich will jetzt gar nicht diskutieren, ob das böse oder schlecht ist. Das können andere wieder führen, können wir einen anderen Podcast machen. Aber was sind so deine Strategien, um zu sagen, wie begegnest du dem? Japanische Produkte, chinesische oder was ist deine Strategie?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe mir die letzten Monate darüber wirklich sehr viel Gedanken gemacht und sehr viel überlegt, was können wir tun und wie können wir es tun. Thema Streaming, wir streamen ja auch, wir sind relativ klein im Stream, wir sind auch nicht so häufig, wir sind einmal oder zweimal die Woche online, meistens auf Twitch und das machen wir so ein bisschen nebenbei. Man muss dazu sagen, für die ganzen Leute, die auf Whatnot oder auf Twitch oder auf TikTok oder wo auch immer sind, die das fast tagtäglich machen, entweder sind das Leute, die das alleine machen, die sozusagen damit ihr Hauptgeld verdienen, oder es sind relativ große, die sich darauf spezialisiert haben, aber damit du brauchst dafür auch massiv an Personal. Das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich setze jetzt hier einen hin und der macht das nonstop. Du brauchst ja auch Wechsel, das geht gar nicht. Und wir haben das nicht. Wir haben zurzeit diesen Personalkörper dazu nicht, um das aufrechtzuerhalten. Und wir haben momentan auch nicht die Räumlichkeiten, um das so aufrechtzuerhalten. Wir würden ganz gerne, haben wir aber nicht. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir erstmal einen Step zurück, weil wir haben genug andere Baustellen, die wir zu erledigen haben. Und dann habe ich mir überlegt, was ist so unser Fokus, wo können wir hingehen, was können wir machen? Online, also wenn du mich vor 5 Jahren, wenn du mich vor 2 oder 2,5 Jahren gefragt hast, hätte ich zu dir gesagt, pass mal auf, ein lokaler Store kann, online muss. Ja. Weil gerade in der heutigen Zeit, jeder bestellt über Amazon, über irgendwelche Online-Shops oder sonst. Das ist bequem.
Nach Corona dachten wir alle, das sei auch durch. Also wir werden uns nie wieder treffen. Und
genau,
es ist alles
genau,
online und das ersetzt es alles. Genau. Es war der Zeitgeist vor 2.
Genau.
Gute Zeit, so 2, 3 Jahre. Wir haben es jetzt alle gelernt, wir machen alles digital. Genau, das war der Zeitgeist damals. Gebe ich dir zu 100% recht.
Ich bin immer noch der Meinung, dass online auf jeden Fall ein wichtiger Faktor ist und den darfst du auch nicht außen vor lassen, weil es ist einfach so. Du musst einfach online auch sein, weil du musst auch die Leute, ich will jetzt nicht sagen, die faul sind, das ist Quatsch, aber man muss natürlich das auch mitgeben, weil es ist bequem, es ist schön und man macht's, ich mach's selber ja auch und du machst es und also ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der noch nie bei Amazon eingekauft hat. So.
Ja.
Aber dann habe ich mir überlegt, was können wir machen, um da zu bleiben, wo wir sind? Und das ist, denke ich, auch ein Teil unseres Erfolges. Wir wollen hier in unserem Laden einen Ort bieten für die Leute. Sei es über die Turniere, sei es über das Herkommen. Das merkst du alleine schon, wenn du bei uns reinkommst. Das war ganz süß. Wir haben jetzt eine neue Mitarbeiterin und die kommt eigentlich aus einer anderen Branche, wo man ein bisschen verhaltener ist, wenn der Kunde kommt. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich sage, du, das musst du mal ein bisschen ändern, weil wenn der Kunde hier reinkommt, wir begrüßen den. Wenn du reinkommst, ich kenne dich nicht, aber trotzdem sage ich, moin, na, wie geht's? Hi, kann ich dir helfen? Willst du erstmal gucken? Fühl dich wohl, wenn was ist, setz dich hin oder hier hat man eine Couch. Da haben wir jetzt leider nicht mehr, aber hatten wir mal eine Couch, setz dich hin, ruh dich aus. Oder ich frage dich auch, wie dein Tag war. Das ist mir egal, ob ich dich kenne oder nicht. Ich führe einfach möchte offen zu dir sein oder zu jedem Kunden und möchte dem so einen Space bieten. Und jeder, der das mal erlebt hat, wenn er in ein Geschäft geht, wo er reingeht, wo man nicht, sage ich mal, nur als Kunde gesehen wird, sondern wirklich so, hi, wie geht's dir? Da denkst du gleich so, oh, der interessiert sich für mich. Ja, mir geht's gut. Oder mir geht's gerade nicht so gut. Dann erzählt er dir vielleicht auch mal eine Story, je nachdem. Aber das ist für die Leute, die fühlen sich wertgeschätzt. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, damit können wir rausstechen aus der Masse, damit können wir rausstechen aus einem Edeka und damit können wir den Leuten einen Space bieten, wo die gerne hinkommen. Wir haben jetzt auch angefangen, ganz massiv unser Einzelkartensortiment auszubauen. Wir haben jetzt neue Vitrinen gekauft, richtig schick, also gefallen mir auch sehr, sehr, sehr gut. Und das merke ich jetzt auch. Ich habe erst so gedacht, na, ob das so angenommen wird. Die lieben das. Die kommen rein, stehen vor so einer Wand, ähnlich wie in Japan. Wir haben nur wenig Space. Wir haben nur zwei Ständer mit vier Vitrinen insgesamt. Aber da stehen die vor und das finden die total geil, da einfach zu stehen und zu sagen, und dann geht er los. Ich möchte gerne die Karte, die Karte, die Karte. Und das ist auch so ein Space. Und das hast du in dem Edeka nicht. Und ich denke, das wird unsere Zukunft sein, dass wir halt immer mehr zwar verkaufen, aber in erster Linie das Erlebnis verkaufen. Das Erlebnis des Kartenguckens, des Spielens, des Wohlfühlens, einen Space zu haben, einfach wo du hingehst, um einfach mal von der Welt, ich muss mal sagen, James hat das immer ganz gut beschrieben, wir haben so viel Mist auf der Welt, so viel komisches Zeug, was passiert. Und wenn wir den Leuten einen Space, einen Raum bieten können, wo sie mal hinkommen können, nach ihrer Arbeit gestresst und einfach nur abgenervt, wo sie sich entspannen können, wo sie eine Runde zocken können, wo sie eine Runde klönen können, wo sie ein Pack öffnen können und vielleicht mal Glück haben, manchmal auch nicht, je nachdem. Und dann einfach nach Hause gehen mit einem guten Gefühl und sagen, oh, das war ein schöner Tag. Dann ist das unsere Mission, die wir erfüllt haben. Und ich denke, da können wir punkten. Und das ist auch der Punkt, den du vorhin sagtest mit dem Einzelhandel. Der Einzelhandel stirbt aus. Das tut er definitiv. Gerade aus dem Grund, weil wir einfach aus dieser Zeit raus sind. Innenstädte. Du kennst das, ich kenne das, wir kennen auch Innenstädte. Da, früher ist man in die Stadt gefahren.
Ja,
kennst du diesen Satz? Man fährt in die Stadt. Man fährt immer in die Innenstadt.
Bester Tag, langer Donnerstag. Ja. Meine Eltern, wir fahren jetzt nochmal in die Stadt. Oh, habe ich mich gefreut.
Genau. Und man muss ja sagen, unser Leben ist schneller geworden. Wir haben alle weniger Zeit. Und so eine Innenstadt ist immer, Parken ist schon mal problematisch. Das ist schon mal die erste Sache. Dann musst du da reinlatschen, bis du denn da bist, bis du im Geschäft bist, bis du wieder nach Hause bist. Du verlierst einfach so viel Zeit. Und das ist ja im Endeffekt fürs Einkaufen. Und ich bin der Meinung, das ist auch wieder, wie gesagt, meine freie Meinung, ich bin der Meinung, eine Innenstadt, wenn die sich erholen will, dann muss die anfangen umzudenken. Die Geschäfte müssen umzudenken und die müssen für den Leuten ein Erlebnis bieten, ein Space bieten, wo die sagen, geil, da gehe ich jetzt hin, weil ich Bock habe, weil ich abschalten will, nicht weil ich was einkaufen will. Weil wenn sie was einkaufen wollen, dann machen sie Internet auf, Amazon, geben ein, was sie haben wollen, kriegen es wahrscheinlich noch mal um 20% günstiger, bestellen und es ist am nächsten Tag da, mussten dafür nichts tun. Nein, du musst den Leuten einen Space bieten, irgendwas zu sagen, wo die sagen können, okay, ich komme dahin, um Spaß zu haben, einfach um abzuschalten, um was Neues zu sehen. Und das Konzept siehst du, das funktioniert immer, immer wieder. Also manche machen das ja auch. Restaurants nehmen das ja teilweise auf und das passiert ja immer wieder. Eine Shisha-Bar ist ein perfektes Beispiel für mich. Ich bin kein Shisha-Mensch. Ich kann es auch nicht verstehen, wie man da reingehen kann, um sich so ein Ding in die Birne zu knallen. Wie auch Nichtraucher das tun können, kann ich viel weniger verstehen. Aber das ist auch, die gehen da rein, weil sie einen Treffpunkt haben, weil sie sich connecten, nebenbei noch eine Shisha rauchen, ob das ein tolles oder nicht, sei hingestellt. Aber die tun das, um sich zu connecten. Und das ist halt einfach dieser Punkt. Und ich glaube, das ist die Zukunft für uns alle, dass wir einfach Punkte haben, wo wir gerne hingehen und nicht nur zum Einkaufen. Weil das Einkaufen, das wird nebensächlich werden. Immer mehr.
Ich hab da einen guten Vergleich. Wieder aus meiner Kundenperspektive heraus. Ne? Ich gehe gerne mal mit meiner Frau essen. So, ich wohne ja mitten in Hamburg, ich wohne an der Alster und wir haben natürlich die Auswahl ohne Ende. Wir können halt essen gehen, wo wir wollen. Und deswegen haben wir ja durch diese Vielfältigkeit der Möglichkeiten, können wir beurteilen, wo ist es besonders gut und wo gefällt es uns besonders gut. Das heißt, die Leute stehen ja immer um meine Gunst quasi, sind sie so. Ich könnte genauso gut bestellen, zu Hause essen. Ich könnte selber kochen, das ist wesentlich günstiger. Trotzdem gehe ich ja in Hamburg abends essen. So, dann sitzen wir da und dann gucken mich die Leute an und sagen ab und zu, das ist aber viel Trinkgeld. So, weil ich, wenn ich einen richtig schönen Abend habe, bin ich persönlich bereit, sehr viel Trinkgeld zu geben. Weil ich sage, ich schätze das sehr wert. Und wenn die Leute sagen, aber es sind meistens noch die Leute, die so gut sind, sagen nachher aber, boah, das ist aber viel Trinkgeld. Dann sagst du einfach so, ja, aber das habe ich bei anderen eingespart. So, und natürlich verhält sich jetzt nicht jeder wie ich, das weiß ich. Aber diese Logik müsstet ihr eigentlich auch auf Pokémon-Läden anwenden. Wenn ihr da reingeht, da wird eine Tauschbörse, da wird gespielt, da wird was gemacht. Dann kann es natürlich nicht sein, dass du da stehst und sagst, ich nehme Eintritt. Das ist sehr schwierig, weil dann kommen nicht alle, schließt du wieder aus und so weiter. Alles doof. So. Selbst wenn es gemacht ist, finde ich auch okay. Aber trotzdem, du weißt, was ich meine. Ihr als Kunde müsst euch überlegen, wenn ihr da reingeht und seht, das ist über UVP und ihr könnt es meinetwegen gerade irgendwo anders günstiger und so weiter bestellen. Dann habt ihr aber die Tiefkühlpizza, vielleicht macht ihr euch auch satt.
Ja.
Aber ihr habt nicht den Abend mit Leuten, wo ihr sagt, da seid ihr gerade. Und deswegen geht mir gerade das Herz auf, dass du sagst, du willst eher diese Strategie fahren, als die Strategie, ja, ich bin die Tiefkühlpizza. Beides hat seine Berechtigung aus meiner Sicht, komplett. Aber diese Erlebnisse zu schaffen, aber das ist halt dann das Wichtige, dass wir als Kunden auch bereit sind, in so einem Hochpreis-Hobby mehr Geld auszugeben. Und was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, dass es Leute gibt, die sagen, das muss alles so günstig sein, dann sucht euch ein Hobby, das günstig ist. Also, weißt du, das ist so, wo ich sage, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also, da bin ich echt, da bin ich sauer als Sammler und als Kunde, denke ich mir, ja, aber dann mach was anderes. Also, du hast dich doch aus, hast es doch ausgesucht, in ein Hochpreis-Hobby reinzugehen. Dann, und wenn Leute sich Mühe geben und die selber geringere Margen haben, weil Verfügbarkeiten und schwierig und müssen einstellen und machen und so, dann mach halt was fucking anderes. Und das Spiel kannst du auch noch immer spielen, ohne die teuren Karten.
Ja.
Und du musst nicht ein 36er-Display. Kommt mir jetzt nicht mit, was ist mit den Spielern? Das habe ich jetzt hier über 5 Jahre Podcast rausgekriegt, die sagen, nee, Spieler, da musst du nicht viel Geld haben. Das funktioniert immer.
Ja.
Dann zahlt doch den Leuten, die euch am Leben halten, die da spielen, selbst wenn ihr keine Spieler seid, wenn ihr einfach nur Investoren seid, dann zahlt doch in so einem Laden mehr, wo die Leute nachwachsen, die das Hobby stark machen, die spielen, die Spaß haben. Ihr müsst ja nicht mal da sein. Aber unterstützt es dann wenigstens mit euren exorbitanten Gewinnen, die ihr ja macht, und sagt, ey, das geht klar. Ich verstehe, dass ihr den günstigsten Einkaufspreis haben müsst, aber doch nicht als Investor. Den musst du als Händler haben, weil Unsicherheiten muss umgesetzt werden, die musst machen und tun und so weiter. Man weiß nie, was als nächstes passiert und so. Ne? Also es kann 1000 Dinge geben. So als Investor muss ich mir über politische Lage keine Gedanken machen. Ihr schon. So.
Ja,
und das sind halt alles so Themen, wo ich persönlich sage, Leute, seht es auch einfach mal, den Mehrpreis, den ihr vielleicht mal zahlt, wenn ihr vor Ort seid, als würdet ihr Trinkgeld geben. Wenn ich natürlich zu dir in den Laden komme, meine Negativerfahrung damals, als ich ins Hobby gestartet bin, und ich werde da weggesnoppt und ich möchte Geld ausgeben und keiner hilft mir.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne Celebrations und kriege als Antwort, du Idiot, das kann man nirgendwo kaufen. Ich habe auch gedacht, Alter, also helf mir doch mal jetzt ein bisschen und so weiter und so fort. Das war wirklich unangenehm. Und dann denke ich mir auch so, gehst du zurecht pleite. Aber umgekehrt, Kunden müssen halt lernen, wieder gemeinschaftlich zu denken. Und ruhig mal 10-20% ist nicht viel beim Restaurantbesuch. Und wenn die Leute sagen, ja, das kann ich mir nicht leisten. Ja, könnt ihr euch das auch nicht leisten, abends essen zu gehen? Macht ihr ja auch nicht. Ist ja okay, sag ich, da habe ich überhaupt nichts gegen. Dann versucht aber nur im Internet zu bestellen, dann versucht den günstigsten Preis zu kriegen, dann geht auf Cardmarket, dann macht es von Privat zu Privat, macht mit eBay Kleinanzeigen. Die Möglichkeiten gibt es ja, aber kommt doch nicht bitte in den Handel und sagt dann, das ist zu teuer. So, meine persönliche Meinung, ich freue mich schon auf jeden Fall auf die Kommentare, Marc, das wird super hier, aber es ist, tut mir leid, also ich musste das jetzt auch, wenn du, also weiß ich, ist meine Verpflichtung, finde ich, wenn du so ehrlich bist und so transparent bist und alles sagst, muss ich mich als Kunde hier auch mal hinsetzen und sagen, ja, sorry, ich sehe das genau so und ich verstehe den Händler und ich möchte das jetzt eher befeuern, dass ihr beim nächsten Mal sagt, hey, es ist eine Tauschbörse, und dann komme ich jetzt nicht um die Ecke und sage, ja, aber das Booster Bundle kostet halt bei Amazon jetzt 27,99 und das will ich jetzt von dir auch genau für denselben Preis haben, nicht für 35. Dann sage ich halt, ja, aber sorry, ich stehe hier gerade auf der Tauschbörse und kann hier Zeit verbringen und du kannst sogar noch sagen, ach, ich guck noch, hab noch eine Karte, hier habe ich noch eine Single, lass mal gucken, willst du die auch noch und wollen wir anders, und du kannst mir notfalls auch sogar noch sagen, ey, pass mal auf, ne? Wir können auch was tauschen, wir können, was weiß ich, was dir nicht alles einfällt. Und deswegen, ganz ehrlich, deswegen ist mir die Begegnung wichtig und ich kenne viele von diesen Kunden. Wir haben auch unseren Pokémon-Stammtisch hier in Hamburg. Da sind alles nur Kunden. Wir reden über das gemeinsame Erlebnis. Wir reden nicht darüber, wie bereichern wir uns am nächsten Tag oder wie lange standst du in der Schlange beim Edeka? Sorry, aber ich will sofort wieder gehen, wenn ich das sehen würde.
Du hast ja vorhin nochmal gefragt wegen der Hamburger Messe, warum bei uns so viel los war. Ich glaube, das ist aber auch einer der Punkte, ist halt auch ist halt einfach das, wie wir unsere Philosophie fahren, dass wir halt auch so offen und so sind, wenn du kommst, wir begrüßen dich erstmal und nicht, was willst du kaufen, sondern hey, wie geht's dir? Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Und was du auch gerade sagtest mit der Messe, was ich ganz cool fand und was mir übel Spaß gemacht hat, klar, du hast, eine Messe ist ja immer so, sag ich mal, wie ein Bazar, ne? Du hast ja auch Leute, die kommen an und sagen, oh, hier, mach mal einen guten Preis.
Okay, verstehe ich.
Vollkommen okay und macht ja auch Spaß. Und das, was ich am lustigsten fand, war ja dann Flipcoin. Das war so geil.
Kommt runter an. Das habt ihr gemacht, weil das erklärt einiges. Das habe ich ja bei den Sportlern beobachtet, dass es völlig normal ist bei den Sportkarten. Das kannte ich bei Pokémon nicht. Das habt ihr gemacht, Flipcoin? Geil, ja, erzähl mal.
Teilweise schon, ne? Dann kam Gunnar an, hat gesagt, weiß nicht, ist nur Rechnung zu haben, Produkt kostet 100 Euro. So, und dann sagt er, oh, hier, komm, wir machen 80. Und dann gucke ich ihn an und sage, 80 ist mir ein bisschen zu wenig. Okay, pass auf, wir machen das wie folgt. Wir machen Flipcoin. Wenn du gewinnst 90, wenn ich gewinne 110. Dann guckt er mich an. Ja, machen wir. Ey, wir haben ein paar Dinger gewonnen, ein paar Dinger haben wir verloren, aber alleine der Gag dahinter hat einfach Bock gemacht. Einfach so dieses Ding. Und ich muss sagen, Hut ab für jeden Kunden. Jeder, der das mitgemacht hat und jeder, der verloren hat, es war keiner dabei, der gesagt hat, ich kaufe es jetzt doch nicht, ich gehe wieder. Hätte ja jeder sagen können, das ist ja gutes Recht, ist ja keiner zur Pflicht, ne? Aber allein dieser Handschlag, alleine dieses Wort darauf, natürlich auch vertraut auf mich selber, dass wenn ich verliere, dass ich dann auch sage, okay, Deal ist Deal. Aber es hat jeder eingehalten und das war einfach lustig, ne? Also es hat einfach Spaß gemacht. Und da geht's dann auch nicht mehr ums Profit, da geht's halt einfach nur darum, um eine coole Zeit zu haben. Und das ist für dich dann auch so. Du kommst da hin, dann gewinnst du den Flipcoin, dann freust du dich, hast ein bisschen Rabatt gekriegt und denkst auch, geil, heute habe ich gewonnen. Klar, gab auch ein, zwei, die haben es nicht geschafft und dann sind die halt gegangen. Aber die waren trotzdem positiv, weil sie ein cooles Erlebnis hatten.
Genau, es kommt ja da auf die Möglichkeit an und sag ich mal, das sind aber ja genau das, wir reden ja da über die Erlebnisse, so. Und wenn ihr mir jetzt kommt, ja, das ist ja Glücksspiel und so weiter, ja, das ist Pokémon generell, das ist generell, wenn ihr Trading Cards öffnet, wenn ihr sagt, das ist generell nicht cool. Also da brauchen wir nicht unterhalten, dass dass wir da jetzt nicht das ehrvollste Hobby aller Zeiten haben, auch umwelttechnisch und so weiter.
Ja, das stimmt.
Da muss man mal sagen, da gibt es viele Gründe, warum wir auch mal komplett, also ich würde auch jemanden einladen, der hier sagt, seid ihr bescheuert, Pokémon zu machen und gar nicht in so eine Verteidigungshaltung, sondern erstmal auch vielleicht nochmal psychologisch, ist das so geil für Kinder? Und ich überlege ja selber bei mir auch immer, wo sehr viel Pokémon für meine Tochter einfach verfügbar ist. Jetzt ist es ja noch schlimmer. Jetzt komme ich da bei dir vorbei. Na, du lernst da meine Tochter kennen. Und was machst du denn? Ey, geil und nett und bla bla bla. Und hier, komm, mach mal Lola. So, mach mal auf. So. Ey, und weißt du, dann hast du halt wieder diesen Negativeffekt am Ende des Tages, dass das dann erzieherisch und so weiter. Könnte man sich schon lange unterhalten. Und jetzt bitte kommt nicht mit dem Flipcoin. Ich finde das nämlich total witzig, als erwachsener Mann zu sagen, ey, komm, Deal. Dann machen wir das so, weil und du als Händler ist die mathematische Wahrscheinlichkeit ja auch fair. Du bist ja nicht wie im Casino die Bank,
nein,
dass du sagst, ey, sorry, ich bereichere mich und ich gewinne am Ende immer über die hohe Zahl. Bei Flipcoin ist es halt wirklich 50-50 jedes Mal, dass du es tust. So, und deswegen finde ich das auch, ich habe das mal einmal gesagt, fand ich bei den Sportlern, habe ich das gesehen,
ja,
fand ich mega nice und es ist halt auch einfach lustig, es ist so ein bisschen sportlich, du bringst nochmal eine Komponente rein und du leugnest nicht, dass es auch um Geld geht. Weißt du, das kann ich auch überhaupt nicht leiden.
Wir hatten zum Beispiel, fand ich auch ganz geil, eine Kundin, die kam an dem Stand und sagte, tauscht ihr auch gegen Booster? Und ich sage, ja, was hast du denn? Und dann hat die da ein japanisches Booster rausgezogen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es war irgendein High-Class-Set, hatte sie auf jeden Fall dabei gehabt. Okay. Und dann gucke ich sie an und denke so, bitte, also, sorry, ich wollte jetzt nichts vorwerfen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das einfach ein Booster ist, der halt einfach nichts mehr inne hat, ist einfach zu groß. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich sage, weiß ich nicht. Und dann kam James um die Ecke gesprungen und hat gesagt, komm, machen wir, gar kein Ding. Hier hast du die 5-Euro-Karte, ich nehme deinen Booster. Und da hat er ihr das Booster abgekauft, einfach so zu sagen, wir machen jetzt einfach den Gag. Und da hat er natürlich auch gleich geöffnet. Ich sage jetzt nicht natürlich, war da nichts drin, das will ich nicht sagen, aber allein dieser Gag, allein dieses Ding, dass er sagt, komm, ich spring da rein, ich gehe in die Bresche, ne? Und da habe ich dann nachher zu mir auch gesagt, ich sage, hier, pass mal auf, hier ist dein Geld wieder. Ich sage, ich will dein Geld gar nicht haben, alles gut. Das geht mir gar nicht. Aber allein dieses Erlebnis zu haben und dass er da um die Ecke kommt und sagt, machen wir, Deal. Das war schon echt, das hat schon Spaß gemacht. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz zu diesem Edeka-Thema zurückzukommen, weil ich gestern mit James tatsächlich drüber gesprochen hatte und er einen wichtigen Punkt gesagt hat.
Übrigens, James ist derjenige, der die Heidekart-Show veranstaltet. Genau. Na, also kauft euch Tickets, den seht ihr dann auch, uns seht ihr da etc. Ich will es nur mal gesagt haben, weil wir setzen immer so James voraus. Wenn ihr den noch mal hören wollt, ich glaube 3 oder 4 Folgen zurück, dann könnt ihr den auch noch mal hören. Da erzählt er noch mal über die Heidekart-Show. Aber ja, sorry, dass ich unterbrochen habe.
Auf jeden Fall haben wir auch über dieses Edeka-Thema gesprochen und er hatte einen wichtigen Punkt gesagt. Und zwar, was ich sehr interessant fand. Wir haben jetzt in der letzten Zeit häufig diese Videos gesehen, diese Reels gesehen, wo man einfach nur Ware sieht, Masse an Ware. Und jetzt sind aber die letzten Tage aber auch Videos aufgetaucht von Schlangen, endlose Schlangen, wo du, wie du schon sagtest, 4 Stunden und länger. Und wenn das dann nicht mehr ausreicht, pöbelnde Leute, drängende Leute, Aggression, stänkende Leute, einfach, also wirklich, wirklich, sag ich mal, die Schattenseiten haben wir gesehen. Und da hat James auch gesagt, du darfst sie nicht vergessen. Das ist ja ein Event von Edeka. Aber Edeka ist ein Laden. Und Edeka baut schon seit Jahren darauf, auf Kundenfreundlichkeit, auf Kundenwohlsein, dass wenn du reinkommst, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst, dass du da nichts hast. Und ich sage dir so, wie es ist, und da vertrete ich auch die Meinung von James, wenn das so weitergeht und neben diesem Special Event das normale Tagesgeschäft auch weitergeht, was ja normale weitergeht, aber die normalen Tageskunden dort von den anderen, sage ich mal, von diesem Special Event gestört werden und sich nicht mehr wohlfühlen, dann wird auch Edeka irgendwann sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter. Weil das ist das nicht wert. Weil die möchten ganz gerne, weil wenn der normale Kunde nachher sagt, nee, da fahre ich nicht hin, weil da sind wieder die ganzen Verrückten mit ihren Pokémon-Karten, da habe ich keinen Bock mehr drauf, dann verlieren die ihre wichtigsten Kunden und das wollen die nicht. Die wollen einen Zusatz haben. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wenn das so weitergeht und das weiter so ein Ausmaß annimmt, dass Edeka, vielleicht sogar die Firmenzentrale irgendwann sagt, stopp, das wollen wir nicht. Kann ich mir nur vorstellen. Also ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das passieren könnte.
Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die Motivation des Edekas, meiner persönlichen Meinung nach, war nicht, wir wollen uns jetzt mit Pokémon hier reich werden und den Markt und einen riesen Reibach machen. Der Gedanke war, bin ich mir fast sicher, lass mal ein Familienevent machen, um am Samstag, wenn die Leute überlegen, gehe ich zum Lidl einkaufen oder gehe ich zum Edeka einkaufen, ich fahre mit meinen Kindern dahin. Das ist schön, etc. Grüße gehen raus, den Giga Alabastia. Ich habe schon 3-mal angeschrieben, ob er nicht vorbeikommen will, weil der hat logischerweise als Influencer und so auch noch mal eine bestimmte ganz eigene Sicht und macht das ja mit denen zusammen. Und der hat das aber ja auch mit dem Vorschlag präsentiert, das ist hier kein Scalper-Event. Und der ist ja auch so, wie machen wir das jetzt, dass wir nur Ware so verteilen? Das würde mich super interessieren quasi. Aber ich sag dir, der einzelne Markt hat definitiv das als so Familienevent. Hey, da können wir das machen, da sind Leute, wir verkaufen ein bisschen was. Das refinanziert sich und danach gehen die bei uns im Laden einkaufen.
Ganz genau.
So wie Edeka drauf ist, ist das die Markenstrategie. Es ist ja eben nicht, du zahlst ja, das ist ein gutes Beispiel, warum zahlst du bei Edeka so viel Geld? Weil sie ein Erlebnis fürs Einkaufen machen. Da ist auch immer Ware verfügbar. Da kannst du Grünspargel rund ums Jahr kaufen. Das sieht immer nett aus. Die Mitarbeiter kannst du auch eine Frage stellen. Dann antworten die auch richtig und so weiter. Ich liebe auch Lidl und Aldi. Aber das ist wieder diese beiden Welten, wo wir sagen, die gibt es. Aber trotzdem kaufe ich nicht bei Amazon meine neue Armbanduhr. Die kaufe ich im Fachhandel.
Ja.
Da geht es um Juwelier. So. Und da haben alle ihre Berechtigung. Und ich sage dir, Edeka, mit den Umsätzen, die da laufen, was wirklich interessant ist, dann ist, ob die morgen Pokémon streichen oder nicht, das ist auch wieder so eine Überschätzung der Leute, das ist denen völlig egal.
Das ist der Banane.
Das interessiert die überhaupt nicht. Das ist also, man kann sich ja nicht vorstellen, was da für Umsätze gemacht werden. Da ist Pokémon jetzt okay, ey, wir machen ein Event. Und warum meine Vermutung noch, das habe ich vorhin nicht gesagt, mit der alten Ware, die haben einfach im Zentrallager festgestellt, hier stehen ja noch ein paar Paletten.
Ja.
Wirklich, also ja, bei der Inventur, ja. Ach, das haben wir damals gar nicht. Also daher kommen diese alten Booster und dann sagen die natürlich, weil sie gar nicht so tief drinstecken und weil sie auch die Marge nicht brauchen, das ist doch egal, Booster ist doch gleich Booster. Also das ist doch, ich habe verstanden, da gibt es diese Packung, die machen die Kinder auf. Die denken, die haben nicht damit gerechnet, dass Leute in der Schlange stehen und pöbeln.
Ja.
Das ist Naivität gewesen, was der Fachhandel bei Release Day dir schon 1000-fach sagen können, dass das sehr unangenehm werden kann. Und deswegen, da ist auch eine Sache, wenn das kippt und du diese amerikanischen Costco-Bilder hast und so, das würde ein Edeka, sind die Ersten, die sagen, ey, sorry, wo kriegen wir das in einen Restpostenladen hier verschachert, damit wir einen Scheiß los sind, damit die Asozialen woanders sind.
Ja, definitiv.
Und da, deswegen, das ist, glaube ich, nochmal schöner Gedanke. Also, der dein nochmal aufnimmt und mein nochmal nach dem Motto, ja, da haben die einfach die alten Ware, ey, ach, du willst Pokémon-Ware? Wir haben nichts mehr, aber wir haben hier noch was Altes rumstehen oder aus alten Märkten, wo das unentdeckt geblieben ist irgendwo im Lager und dann sagt, oh, super, das werde ich jetzt los. Und natürlich schreiben sie ein UVP rauf. Und das ist halt eine gewisse Klientel. Ich weiß immer nicht, ob wir selber auch daran schuld sind, so als Podcast hier, dass wir das ja auch befeuern mit Investment und so weiter. Aber ich sag mal auf der anderen Seite, ich kann ja nichts für das Verhalten der Leute, die in der Schlange stehen. Also Nein. Das ist nicht meine Aufgabe. Und das Schlimme ist, dass halt da, wo viel Geld ist, ist halt auch schlechte Laune. Und das ist nun mal immer so. Und ich sag mal, auch Händler, die sich gegenseitig bekriegen, Sachen, die wir ja auch immer so hinter den Kulissen hinkriegen, wo wir bei Zellners nicht immer sagen, wir möchten einen Beitrag dazu leisten. Hey, ihr als Kunden lernt die Händler kennen. Ihr merkt, da sind echte Personen hinter. Die haben Meinung, die haben Sachen. Dann gibt es Leute, die untereinander zusammenhalten, die was ermöglichen, damit sowas wie die Heidekart schon möglich ist. Weil ohne euch Händler würde das ja gar nicht funktionieren.
Ganz genau.
Das ist ja auch wieder von dem Ökosystem eine Sache. Dann wir hier sowas, weiß ich, wir uns bezeichnen als Influencer oder so, die das dann auch nochmal irgendwie in so haben. Das heißt, wenn wir uns nicht alle Mühe geben, da aufeinander auszugehen, und da kam ja immer so, Andreas, warum löschst du hier die Kommentare? Und das genau aus dem Grund, wie ich auch sagen würde, dass wenn du in der Schlange pöbelst, schicke ich dich weg. Ja. So, das ist dieselbe Mechanismus. Und ich finde, also vielleicht ist es natürlich so, dadurch, dass ich mein Geld damit nicht verdiene. Das zweite ist, dass meine Emotionalität nicht in der Kindheit geprägt wurde. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr Distanz zu Pokémon. Ich liebe Pokémon, aber es ist für mich nicht so, also ich kann da nicht richtig sauer werden. Also wenn jemand mir Karten wegkaufen würde, würde ich da nicht stehen und sauer werden. Oder, boah, sind die teuer? Würde ich sagen, ja, kaufe ich halt nicht, sind halt so teuer. Aber vielleicht muss man mich da auch als Spezialfall nehmen und andere sind auch emotionaler belastet und so weiter. Mir ist doch nur immer wichtig, ne? Lass doch hier eine Community machen und lass vor allen Dingen gute Sachen damit machen. Wir wollen, wenn das mit dem Altona Kinderkrankenhaus klappt, vielleicht können wir hier viel größere Hebel alle mal zusammendrehen. Wo Händler ganz klar ihr besseres Geschäft machen, das ist mir scheißegal, gerne, sei euch gegönnt mit eurem Ganzen, was ihr habt. Hauptsache, ich muss das nicht machen. Wo man aber jetzt so sagt, hey, wir können über die Reichweite und die Neutralität halt einfach gewährleisten. Der 151-Podcast spendet jetzt hier nicht, damit die Händler also reicher werden oder besser werden, sondern wir machen das, hey, ihr gebt was, dann kriegt ihr auch irgendwie ein bisschen was, einen gefühlten Gimmick von uns. Und deswegen meinst du, diese Gemeinschaftlichkeit, die ist mir so wichtig und das motiviert mich hier am Ende des Tages, dass es so viele positive Leute gibt. Und ich kann auch nur wieder sagen, das ist hier keine Zensur. Ich habe hier auch Leute schon bei mir gehabt und der Hennes auch. Das fand ich nicht geil, fand ich nicht so cool, aber dann trotzdem ein respektvoller Umgang. Und da sage ich dann auch, ey, dürft auch eure Meinung gerne sagen und da kann sich jeder das bilden. Wir sind hier erwachsene Leute. Ich habe keine Verantwortung, ob uns Kinder hören. Und deswegen denke ich immer so, das ist halt unterschiedlich. Aber hier soll jeder immer mal wieder zu Wort kommen und ich möchte halt, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, du hast dich hier mal ziemlich hart positioniert, mit mein vollstes Kompliment dazu, zu sagen, ey, ich bin hier komplett transparent. Und ich vertrete hier starke Meinung und das ist so für mich und das ist meine Sache und so weiter. Deswegen von Herzen lieben, lieben Dank, Marc, dass du da einfach so bereit bist, sehr das gerne. Auch so transparent hier zu machen, das zu tun. Hier ist auch eine andere Sache. Wir kennen uns ja nur einmal von der Cardshow, einmal nur gehandshakert. Da haben wir ewig versucht, Termin zu finden, auch für die Leute. Wir beide sollten auch hier incentivieren, dass wir uns abends mal sehen, mal was machen und mal was tun und vielleicht mal ein paar Ideen zusammen entwickeln. Würde mich persönlich sehr, sehr freuen.
Sehr gerne.
Und des Weiteren ist es, wie es gute alte Tradition ist in diesem Podcast. Du hast die letzten Worte. Du kannst sagen und tun und lassen, was du möchtest. Du kannst was völlig Privates erzählen, du kannst etwas ganz anderes erzählen, du kannst hemmungslose Werbung machen. Also was du auf jeden Fall nochmal, die Trade Night solltest du nochmal, die früh anfängst, solltest du auf jeden Fall nochmal erwähnen, damit wir das haben. Da wurde ich gebeten, einmal am Ende und einmal am Anfang. Aber sonst darfst du erzählen, was du willst. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist vielen Dank für die Einladung. Und ansonsten sage ich euch eine gute Zeit. Na? Habt alles Gute. Und insofern, Marc, deine Bühne, deine letzten Worte.
Vielen Dank. Also, die letzten Worte. Zum allerersten, 10.01., merkt euch den Termin vor, 2026, Heidekartschau Lüneburg in der Universität, www.heidekartschau.de. Dort gibt es auch noch Stark. Tickets. Kauft da gerne ein. Zum Zweiten möchte ich sagen, ich hatte gerade noch einen Gedanken im Kopf gehabt, wo ich gedacht habe, da könnte man darüber sprechen, aber ich kann das auch ganz gut als Endworte benutzen. Als ich damals angefangen habe mit diesem Business, habe ich immer einen Gedanken im Kopf gehabt und habe mir immer gedacht, warum sollte es irgendeinen Menschen geben, der bei mir einkauft? Warum? Es gibt so viele Online-Händler, es gibt so viele Händler. Warum sollte es überhaupt irgendeinen geben, der bei mir einkauft? Und mir ist mit der Zeit bewusst geworden, dieser Markt, diese Welt, dieses Hobby ist so groß und es ist für jeden Platz da. Für den, der ganz viel Geld hat, für den Großhändler, für den Kleinhändler, für denjenigen, der wenig Geld hat, für den Spieler, für den Sammler, für den Investor. Dieses Hobby ist so unendlich groß und es ist für jeden Platz da. Und wenn der Platz irgendwann mal kleiner werden wird, dann wird es eine natürliche Auslese geben. Das ist normal und das wird einfach passieren. Und dann werden die Leute einfach da bleiben, die von den anderen Leuten gemocht werden und wo man gerne hingeht. Und das kann ich nicht groß beeinflussen. Ich kann mein Bestes tun. Ich kann den Leuten vermitteln. Und ob die das nun toll finden oder nicht, das entscheiden die Kunden nachher selber oder die Leute, die Menschen im Hobby. Und deswegen bin ich auch immer, ich rede immer ungern von Konkurrenz. Ich sage immer nicht, das ist Konkurrenz. Ich sage immer, das ist ein Mitbewerber. Es ist keine Konkurrenz, es ist ein Mitbewerber. Der macht das Gleiche wie wir oder macht es anders, aber es ist keine Konkurrenz. Und ich möchte auch keine Konkurrenz haben. Und ich finde es auch immer cool, auch mit anderen Leuten zu connecten und auch mit anderen Händlern zu connecten. Ich muss auch ehrlich gestehen, da musste auch ein Umdenken stattfinden bei mir selber. Eine Zeit lang habe ich immer gedacht, boah, alles böse. Das ist mein Reich und alles, was mir zu nahe kommt. Und mittlerweile sage ich mir, nein, es macht doch Spaß, einfach mal Erfahrung auszutauschen mit anderen Ländern, weil die teilweise ähnliche oder andere Erfahrungen gemacht haben. Und dann lernt man sich so ein bisschen kennen und man merkt einfach, dass die genauso Kinder haben, genauso Familie haben und eigentlich genau das Gleiche durchleben. Ja. Und darum möchte ich eigentlich nur sagen, Leute, alle, die das hören, es ist hier eine coole Sache. Hier werden immer verschiedenste Themen besprochen und es macht mir sehr viel Spaß. Und ja, ich sage mal so ein bisschen, wir sagen mal stay together, bleibt zusammen und lasst uns doch zusammen das Hobby genießen und die Freude haben und füreinander freuen, statt gegeneinander zu hetzen. Das ist immer wichtig. Und gerade auch Internet, wo die Hetze immer groß ist. Leute, hey, wir haben so viel Mist auf der Welt. Lasst zusammenstehen. Und in dem Sinne waren das meine letzten Worte. Ich muss mir gerade auf die Zunge beißen, dass ich nicht die bösen Worte sage. Deswegen.
In dem Sinne, tschüss.
Tschüss.